So, grüezi miteinander, noch einmal ganz herzlich willkommen hier heute Abend im Dolder zu diesem Gespräch, zu diesem Interview. Es ist eine große Ehre, dass Herr Bundeskanzler Gerhard Schröder heute bei uns ist. Herr Schröder, es ist ja unglaublich, Sie sind eine Kultfigur.
Aber erst geworden, wenn ich nicht mehr im Amt bin, dann wird man eher Kultfigur.
Nein, ich habe ja einen kleinen Aufruf gemacht, Fragen zu schicken aus dem Publikum, auch von jenen Leuten, die nicht da sind. Und ich bin überflutet worden. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Fragen aus Deutschland, aus Österreich. Wir haben übrigens auch Gäste aus den Vereinigten Staaten hier. Und alle haben gesagt, überlegt sich eigentlich Herr Schröder noch einmal für die Politik zu kandidieren, noch mal Kanzler zu werden. Donald Trump ist ja auch schon 78 Jahre alt. Also ist das...
Nein, ich überlege mir das nicht, weil ich passe nicht mehr da rein in dem Maße, wie das früher üblich war, dass das eine das andere ist. Ich bin jetzt 80 und ich finde, das sollten Jüngere machen. Es reicht mit 78, kann man das noch tun, aber bei 80, finde ich, sollte man andere vorlassen.
Ja. Bevor wir reinsteigen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung, wobei es da...
Hätte aber einer sagen können, das sieht man aber nicht.
Also vielleicht ganz kurz hier die wichtigsten Lebensdaten, damit wir das nochmal im Überblick haben. Gerhard Schröder, geboren 1944, von Beruf Rechtsanwalt. 1978 bis 1980 Vorsitzender der Jungsozialisten Deutschlands. 1990 bis 1998 SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen. 1998 bis 2005 Bundeskanzler, 1999 bis 2004 auch Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und seit dem Rücktritt vom Kanzleramt als Anwalt in der Wirtschaft tätig bis heute. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und bitte noch einmal einen großen, tosenden Applaus für unseren Gast. Wir steigen ein etwas mit der Vergangenheit, um dann bald in die Gegenwart zu kommen. Ich habe Ihre Fragen hier drin, also die versuche ich da mitzunehmen, was das Publikum interessiert. Herr Schröder, Sie beschreiben das in Ihrem Buch. Sie sind aufgewachsen eigentlich in ärmlichen Verhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Vater gestorben, nicht mehr nach Hause gekommen. Was ist die entscheidende Prägung Ihrer Kindheit?
Das war meine Mutter, die nie die Hoffnung aufgegeben hat. Ich muss dazu sagen, sie hat ihren wirklich geliebten ersten Mann im Krieg verloren. Sie hatte mich als Sohn und meine Schwester, die etwas älter ist, als Tochter. Und sie hat dann nach dem Kriege wieder geheiratet und hat drei weitere Kinder bekommen. Meine Mutter ist leider im Alter von 98 gestorben. Und ja, das ist eine Hoffnung. Und, aber ich habe eine Erinnerung an sie, weil sie kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Sie hat die Volksschule nicht ganz besuchen können, musste früher, das nannte man damals, in Stellung bei einer Gastwirtschaft, wo sie dann gearbeitet hat. Und wo sie relativ wenig Geld verdient hat. Und dann hat sie dort meinen Erzeuger, meinen Vater kennengelernt. Und später hat sie wieder geheiratet, aus der Ehe kommen noch einmal drei Kinder, zu denen wir aber alle noch Kontakt haben. Es war interessant zu erleben, das war eine Frau, die ich später noch mehr als Mutter hat man geliebt. Hinzu kam, als ich etwas mehr bekannt wurde mit ihrem Lebenslauf, mit ihrem Herkommen. Sie hat nur 4, 5 Jahre in der Volksschule gemacht und wie es dann, wie gesagt, in Stellung gegangen in so einer Gastwirtfamilie. Und die hat aber nie ihren Lebensmut aufgegeben, sondern immer daran geglaubt, dass sie erst ein besseres Leben verdient hat und zweitens auch noch eins kriegen wird. Das ging nicht so mit ihrem zweiten Mann, denn der starb später an Tuberkulose, die er sich auch ein bisschen im Krieg geholt hat. Und, aber ein besseres Leben war für sie mehr. War, ihre Kinder sollten ein besseres Leben haben. Das war ihr wichtiger als ihr eigenes. Und ich war glücklich, ihr dann mal mitzuhelfen, dass sie ein wenigstens materiell besseres Leben hat. Und es gibt eine schöne Erinnerung, die ich Ihnen gerne mitteile. Sie hatte immer so 2, 3 Putzstellen, weil es sonst nicht reichte mit der Sozialhilfe. Und sie putzte unter anderem bei 2 Damen. Das waren Lehrerinnen. Warum die 2 Damen genannt worden sind, weiß ich auch nicht. Aber die lebten zusammen. Das war damals so. Und heute würde man das anders bezeichnen, gehe ich mal davon aus. Aber da putzte sie. Und eines Tages hat sie ihm gesagt, sie wolle jetzt mal mitteilen, mein Sohn ist Ministerpräsident in Niedersachsen. Da haben die beiden alten Damen gesagt, das ist Unsinn, jetzt ist sie 75, die ist schon ein bisschen wirre, aber das kann ja nicht sein. Und dann hat sie mir befohlen, aber im wahrsten Sinne Worte, Junge, du kommst nach Lemgo, das ist eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, wo die erlebte und arbeitete, und du stellst dich den beiden alten Damen vor. Dann musste ich vorfahren. Damals war eine Zeit, wo die Ministerpräsidenten und die Regierungsmitglieder wegen der RAF-Geschichten noch mit gepanzerten Autos vorfahren wurden. Und das war so. Und ich kam da rein und die fielen fast von Socken. Die konnten das gar nicht glauben, dass das stimmen würde, weil sie schon dachten, naja, sie ist ein bisschen konfus, putzt aber noch ordentlich. Und dann habe ich also mich vorstellen müssen, dann haben sie das geglaubt und sofort gesagt, aber also ihre Frau Mutter, die muss doch nicht putzen bei uns. Dann habe ich gesagt, wissen Sie mal, die muss nicht mehr davon leben, aber sie braucht immer noch einen Job. Da hat sie ihr Leben lang gebraucht. Ich habe die herzliche Bitte, beschäftigen Sie weiter. Wenn Sie das nicht mehr bezahlen können, tue ich das gerne selber. Das geht inzwischen. Aber sie muss was zu tun haben. Das war ihr ganzes Leben lang so. Und dann haben sie noch 5 Jahre weiter beschäftigt und haben auch Wert darauf gelegt, das nicht gerade fürstliche, aber immerhin Salär zu bezahlen. Gut, und den Rest konnte ich dann als zunächst Anwalt, später als Ministerpräsident mitbestreiten. Aber ihre wirklich Bescheidenheit, die konnte sie nicht abgeben. Das war nichts. Das Einzige, was sie gerne hatte, war Tortenessen. Riesige Mengen an Torte, das konnte ich aber bezahlen.
Und ich meine, und was ist sozusagen für jetzt Ihr eigenes Leben, wenn Sie das quasi das die entscheidende, die entscheidende Lehre, was zieht man daraus, wenn man, Sie sind ja in einer Art, kann man das so sagen, Baracke aufgewachsen,
also ja,
in
einem, See, kann man so in einem sagen. Haus. Das mit, war auch so, am Anfang stand diese Baracke auf dem Fußballplatz in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen, Bexterhagen. Und da spielte ich Fußball, aber wir lebten, als Schüler noch, aber wir lebten in einer Baracke, das war nach dem Krieg so, die zur Hälfte, auf der Ecke des Fußballplatzes, aber im Platz stand. Und wenn sonntags gespielt wurde, das war zweite Kreisklasse, dann donnerten die Bälle immer an die Wände, das waren Holzwände. Und zwar nicht unbedingt unabsichtlich, denn die Fußballer, die störte diese Baracke natürlich, die wollen die weghaben. Und wir natürlich nicht unbedingt. Später kamen sie dann weg und wir sind woanders hingezogen. Aber das waren meine Erlebnisse am Anfang. Und das hat mich zunächst zum Fußball gebracht.
Ja. Und dann eben vermutlich den Wunsch eingepflanzt, sozialer Aufstieg. Du musst irgendwie aus eigener Kraft als Kämpfer, du musst dir das Leben irgendwie erkämpfen.
Ja, das war zu dem Zeitpunkt, da war ich 10, 11, da war das nicht so. Sondern da zu leben, war eigentlich selbstverständlich. Und meine Mutter war eine unglaublich herzliche Frau, die sich für ihre Kinder wirklich aufgeopfert hat. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich etwas entbehrt in der Kindheit. Wir wurden zum Beispiel nie geschlagen. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, weil die ist nicht diskriminierend, wenn ich Ihnen das sagen darf. wenn wir was Blödsinn gemacht hatten, und das war eine ganze Menge, dann war sie wütend und wir sollten auch ordentlich ein paar Ohrfeigen kriegen. Aber da musste man nur immer um den Tisch herumlaufen und sie hinter uns her, bis sie auf einmal anfing zu lachen. Dann konnte man stehen bleiben, wir wussten, jetzt passiert nichts mehr. Das waren Erlebnisse der Kindheit, die man ja nie vergisst. Und deswegen war für mich eigentlich das Leben zwar nicht gerade üppig, auch was Essen anging, nicht gerade üppig, aber weil liebevoll, habe ich eigentlich in der Kindheit nichts vermisst.
Ich habe gelesen, auch in Ihrem Buch, in Ihrer Biografie, übrigens sehr lesenswert, Entscheidungen, mein Leben in der Politik. Sie waren ein hochbegabter Schüler, Sie haben dann auch Förderprogramme bekommen, haben studiert, Jura, haben sich dann aber für die Politik entschieden. Warum haben Sie sich für die Politik entschieden und nicht für eine Karriere als Wirtschaftsanwalt in die Aufsichtsräte? Was war da das ausschlaggebende Motiv?
Naja, das Problem ist, wenn man solch einen Hintergrund hat, und das war ja in den 50er, 60er Jahren, war das damals keineswegs eine so offene Gesellschaft in Deutschland, dass man mit diesem sozialen Hintergrund aufgefordert worden ist, in einen Aufsichtsrat zu gehen, sondern das war anderen vorbehalten. Deswegen habe ich angefangen, Aufstieg zunächst über Fußball zu machen. Es war einfacher und naheliegender auch. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn machen aus deinem Leben? Ich war zum damaligen Zeitpunkt in einer Baubeschlagshandlung nach der Lehre in einem anderen Laden, der Porzellan verkaufte, und war dann in Göttingen in einem Eisenwarenladen als Angestellter. Und dann begann meine Schülerkarriere. Bin ich abends in eine Kneipe gekommen, dort wo ich ein Zimmer hatte und wohnte. Und da waren drei Leute, die spielten Skat. Also ein deutsches Kartenspiel für die Schweizer, sage ich das. Und da habe ich gefragt, kann ich mitspielen? Ja, können Sie gerne machen. Und dann habe ich gefragt, was macht ihr denn? Ja, wir gehen zum Institut für Erziehung und Unterricht und versuchen da erst mittlere Reife und später Abitur zu machen. Und das war im Winter. Schreibt mir doch mal die Adresse von dem Institut auf, das interessiert mich. Das war im Winter und habe dann diesen Bierdeckel, auf dem wir das aufgeschrieben haben, in die Wintermanteltasche gesteckt und vergessen. Und am nächsten Frühjahr, als der Wintermantel in die Reinigung sollte, habe ich da reingefasst und habe den Deckel wieder gefunden. Dann bin ich zu dem Institut hin und habe gesagt, ich möchte das auch. Und habe dann 2 Jahre in Abendschule mittlere Reife gemacht. Das war mir aber nicht genug. Dann wollte ich auch Abitur machen. Und dann bin ich zu einem, es gab damals Institut des zweiten Bildungsweges, das war aber schon eine Ganztagsschule. Und habe dann nach 2,5 Jahren Abitur gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt? Dass ich studieren wollte, war klar. Und an Jura bin ich geraten über einen amerikanischen Film, den es damals gab. Da gab es einen Helden, Rechtsanwalt, der haute alle Straftäter raus und der hieß Perry Mason. Vielleicht weiß einer ja. diesen Film. Und das Kino in Göttingen hatte immer von 10 bis 12 Perry Mason Filme. Da saß man und man durfte eine Flasche Bier mitnehmen. Und das war sozusagen der Grund, warum ich gesagt habe, Jura wäre vielleicht was für dich. Und dann bin ich später nach Göttingen zurück, was auch schon innerer Triumph war, jetzt als Student, und habe dann Jura studiert, relativ rasch. Und während ich da war ein Professor des öffentlichen Rechts, der sagte, also ich könnte Sie gerne beschäftigen als Hilfsassistent. Hilfsassistent, da musste man die Arbeiten der Studenten korrigieren. Mehr durfte man nicht, weil man ja noch nicht wissenschaftlich genügend gebildet war. Da habe ich das gemacht, auch wohl ganz gut. Dann sagte er, wollen Sie bei mir nicht halber wissenschaftlicher Assistent werden? Das habe ich auch gemacht. Und nach 1,5 Jahren, ich war damals schon politisch tätig, sagte er zu mir, er sei der Meinung, dass mein Wirken in der Politik vielleicht besser wäre als in der Wissenschaft. Und habe gesagt, Professor, Sie mögen recht haben. Und habe dann da aufgehört. Und das Witzige war, als ich Ministerpräsident in Göttingen, in Hannover war, habe ich diesem Professor die Mitgliedschaft im Niedersächsischen Staatsgerichtshof überreicht. Und dann sehen Sie, Herr Professor, ohne mich wären Sie das nie geworden.
Richtige Karriereentscheidung. Aber das ist ja schon interessant. Ich meine, eben Jahrgang 44, dann sind Sie mit 20, 1964, Mitte 20, 60er Jahre. Das ist ja noch die Wirtschaftswunderzeit in Deutschland. Wieso sind Sie in die Politik gegangen? Wieso haben Sie nicht gesagt, ich könnte jetzt doch als Anwalt in die Wirtschaft? Warum die Politik? Was war da die Initialzündung? Was war das entscheidende Motiv?
Ja, ich kann Ihnen das auch gar nicht so behaupten, aber so sagen im Einzelnen. Aber es war interessant, ich bin damals als jemand, der anfing, sich zu interessieren, noch als, wie das spöttisch genannt wurde, noch als Ladenschwengel, also Laden hieß diese kaufmännische Ausbildungsstätte, da bin ich immer in die politischen Veranstaltungen gegangen, und zwar egal welcher Partei, und habe mich immer gemeldet zu Wort, nachdem der Redner geendet hatte, und habe, egal welche Partei das war, immer alles kritisiert. Und da ich sozusagen rhetorisch, ich sag's mal freundlich, unbefangen war, wurde ich fürchterlich verbal verhauen in diesen ganzen Geschichten. Das hat mich aber herausgefordert, so nach dem Muster, wenn du fällst, musst du auch wieder aufstehen. Und darüber bin ich eigentlich politisiert worden. Und später natürlich, als ich Student in Göttingen war, bei den Jungsozialisten. Und dann hat mich das Abgeordnetengeschäft.
Und wer war in dieser Zeit eigentlich die politische Figur, die Sie am meisten beeindruckt und am meisten inspiriert hat?
Das wäre interessant. Es waren zwei. Normalerweise heißt das für die Generation, studentische Generation damals, die nicht ganz links war, Willy Brandt. War für mich auch der Fall, aber eben auch Helmut Schmidt, der eigentlich nicht das Idol der normalen Studenten war, das wird man sagen müssen. Aber mich hat fasziniert die Professionalität, die er ausgestrahlt hat und mit der er agiert hat, ja auch auf internationalem Parkett. Und deswegen waren das die beiden Vorbilder, wenn man so will.
Und was haben diese beiden, ich meine, das gibt ja heute, das habe ich jetzt auch aus Ihren Zuschriften gesehen, es gibt ja vor allem auch bei unseren deutschen Freunden eine große Sehnsucht nach Politikern von diesem Schrot und Korn, wenn Sie zum Teil das heutige Personal anschauen. Ich habe auch viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, ja, nein, meine Damen und Herren, das ist interessant. Also ich habe hier Fragen bekommen von lebenslangen CDU-Wählern, die sagen, also Kanzler Gerhard Schröder war für mich der letzte Kanzler in Deutschland, der dieses Prädikat noch verdient hat. Und als neutraler Schweizer sage ich nichts dazu. Aber was zeichnete diese Figuren aus? Ein Willy Brandt, Sie haben ihn natürlich persönlich kennengelernt, Sie galten als sein Sie-Enkel gewissermaßen, die Enkelgeneration, zusammen mit Oskar Lafontaine, dann Helmut Schmidt. Was würden Sie sagen, unterscheidet diese Politikertypen von heutigen Erscheinungen in der Politik?
Also, das kann ich nicht vergleichen und darf ich auch nicht. Aber Willy Brandt hat mich fasziniert, seine Ostpolitik. Zum Beispiel eine Geschichte wie der Kniefall in Warschau. Das war schon beeindruckend, wie er auf seine ganz besondere, höchst sensible Art um Verzeihung gebeten hat für das, was man die Deutschen den Polen angetan hat. Obwohl er ja nun wirklich nicht einer der Täter war, sondern lebte zu der damaligen Zeit ja in Norwegen und kam erst später nach Berlin dann zurück. Aber mich hat das fasziniert, diesen berühmten Kniefall. Und bei Helmut Schmidt war es einfach das hohe Maß an Professionalität in der Politik, durchaus gepaart auch mit großer Nachdenklichkeit. Das kann man in seinen Büchern auch nachlesen, die er ja in vielfältiger Zahl geschrieben hat. Insofern waren das zwei Sozialdemokraten, die für mich zum Glück zur damaligen Zeit, obwohl ich sie nicht persönlich kannte, das hat sich ja später ergeben, die beiden waren Menschen, wo man sagte, Mensch, das lohnt sich, so zu werden wie die in dem, was man beruflich macht. Und Anwalt war für mich Anwalt zu werden, war für mich auch eine Herausforderung. Ich hätte ja auch sagen können, jetzt gehe ich in eine Behörde oder, also ich will nichts gegen Behördenleute was Schlechtes sagen, oder was weiß ich, zum Gericht oder nach dem abgeschlossenen Studium und nach der Referendarzeit. Für mich war aber klar, das willst du nicht, denn du willst dein Leben nach vorne offen halten. Und du musst, das kannst du als Anwalt am leichtesten. Du musst dich da behaupten, das ist klar. Aber du hast dann auch noch die Möglichkeit, weil mich Politik weiter fasziniert hat, das zu machen. Und zwar mit einem beruflichen Hintergrund, der mir wichtig war. Und wenn ich mir diese Bemerkung erlaube, das wünschte ich mir heute in jedem Fall auch. Ich will aber keinen Namen
nennen. Sie haben ja mal gesagt, dass Ihnen eigentlich im Leben nichts geschenkt worden sei. Sie hätten sich eigentlich alles erkämpfen müssen. Und das ist vermutlich schon etwas der Unterschied zu einer Generation heute, auch meiner Generation. Wir sind ja gewissermaßen im Wohlstand aufgewachsen. Und das gilt für Sie nicht, das gilt für Brandt nicht, für Schmidt. Das sind Leute, die aus dem Stahlbad der Wirklichkeit gekommen sind.
Ja, Stahlbad konnte man das gar nicht nennen, denn wir hatten keinen Hunger zu leiden. Dafür hat meine Mutter gesorgt, die in dem, was sie als Arbeitslosenunterstützung bekam, ein bisschen an der, wie soll ich sagen, formalen Gesetzlichkeit vorbei auch immer gearbeitet hat. Und insofern habe ich nie gehungert. Wir hatten ist deswegen auch verglichen mit anderen, die aus wohlhabenderen Häusern stammen, gar nicht schlecht. Mhm. Wir sind nie geschlagen worden, also meine Geschwister und ich. Mhm. Wir hatten immer genug zu essen, nur sonntags ein bisschen Fleisch, Pferdebraten. Und das war so eine schöne Geschichte. Meine Schwestern waren pferdeverliebt, obwohl sie natürlich keine hatten, aber... Und mein Bruder und ich, wir waren fünf und drei Schwestern und mein Bruder. Jetzt kam am Sonntag der Pferdegulasch auf den Tisch und wir mussten nur, mein Bruder und ich, trapp, trapp, trapp machen. Dann schoben die Schwestern den Teller weg und wir konnten den Rest noch aufessen. Haben wir aber nicht immer gemacht.
Und was, wo würden Sie sagen, es gibt ja diese berühmte Szene, wo Sie, ich weiß nicht, ob das eine reale Szene oder ein Mythos ist, wo Sie in Bonn am Zaun des Kanzleramts gerüttelt hätten. Wann kam bei Ihnen eigentlich offensichtlich früh die Idee, das kannst du schaffen, ich, der Gerhard Schröder aus der Baracke, ich werde einmal Bundeskanzler. Wann hat sich dieser Gedanke also, in Ihrem Hirn ja, festgesetzt?
Also das war natürlich nicht in die Zeit, über die ich gerade geredet habe. Sondern,
da bin ich beruhigt. Das, ja, das hat Ihnen auch
ich hatte
später
schon
eingesetzt.
Zu Ende studiert und war Anwalt in Hannover und habe dann mich beworben in meiner Heimat für ein Bundestagsmandat. Das habe ich auch bekommen und das war sozusagen in der ersten Zeit, als in Bonn und noch in der Bonner Zeit die Grünen die ersten Parlamentarier stellten. Und wir hatten damals eine Kneipe gegenüber dem Kanzleramt, die ist Provinz merkwürdigerweise. Und da trafen sich die neuen Grünen, die vorher ja ein bisschen isoliert waren, mit denen sich eher offener und auch links verstehenden jungen SPD-Abgeordneten. Da haben wir dann getroffen, und diese Kneipe Provinz ist exakt gegenüber dem Kanzleramt, das Kanzleramt aber mit hohen Zäunen und hatte natürlich nichts mit Bier zu tun. Nach einer Nacht in der Provinz bin ich da wohl rüber und habe an den Zaun in der Tat gerüttelt, ich will hier rein. Damals bin ich noch nicht davon ausgegangen, dass das tatsächlich klappen würde. Konnte ich vielleicht auch nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Machen wir einen Zeitsprung in Ihre Zeit als Kanzler. Ich meine, dazwischen liegt noch eine erfolgreiche Zeit als Ministerpräsident mit absoluten Mehrheiten. Und dann kommt das Jahr 1998, wo Sie es tatsächlich schaffen, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Was würden Sie sagen, ist da die entscheidende Qualität, die Sie mitgebracht haben? Oder was muss einer mitbringen, damit er das schaffen kann? Warum haben Sie das geschafft?
Also zunächst einmal, solide Ausbildung ist schon wichtig. Das muss man einmal sehen. Und ich war wirklich, ich war wirklich stolz darauf, Rechtsanwalt geworden zu sein und auch nicht schlecht gewesen zu sein. Aber schon damals hatte ich auch zu tun mit dem einen oder anderen etwas merkwürdigen Fall, um das zurückhaltend zu sagen. Ich habe zum Beispiel Horst Mahler eine Zeit lang verteidigt.
Das ist Horst Mahler, für alle, die es nicht kennen. Das war eigentlich früher ein Sympathisant der ganz Linken. Der ist dann nachher nach rechts rübergerutscht. Also eine kontroverse Figur.
Ja, das kann man so sagen. Aber interessant, weil kontrovers. Und mir ist dann... ich war immer an Politik interessiert und ich war dann junger Anwalt und das hat mir nicht gereicht. Und das Motto war eigentlich, ich habe die erste Wahl natürlich nicht erreicht und auch verloren, auch im Landtag, wo ich zunächst dann war. Aber die Tatsache, dass ich verloren habe, war irgendwie ein Anreiz, wieder neu anzufangen und dem das zu zeigen. Das hat auch vielleicht mit meiner Erziehung zu tun. Wenn wir nach Hause kamen und waren irgendwo beim Fußball ein bisschen lediert und heulten, dann sagte meine Mutter, Jungs heulen nicht. So. Und die hat dann das Prinzip erfunden, wer fällt, muss wieder aufstehen. Und das ist wirklich Teil von, ja, Erziehung kann man das ja nicht nennen, weil das ja so ein Lebensgefühl ist, das vielleicht auch daher stammt, dass sie nach dem Verlust von zwei Männern auf sich allein gestellt war und das eigentlich auch von ihren Kindern erwartet hat. Nicht sofort, klar, als wir Kinder waren, waren wir umsorgt. Aber danach musste sich jeder selber behaupten.
Wenn man liest die Geschichte von ihrem politischen Aufstieg, zum Beispiel hier bei diesem Politologen Franz Walter, dann wird da ein Gerhard Schröder geschildert, dem es eigentlich egal war, wer Vorsitzender der SPD war. Also Ihr Aufstieg wurde auch dadurch begleitet, dass Sie im Grunde immer auch gegen die eigene Partei etwas, sagen wir mal, in den Gegensatz getreten sind. Ist das sozusagen Ihre entscheidende Qualität, dass Sie sich immer irgendwie mit den Autoritäten auch angelegt haben, mit der eigenen Partei? Ist das der Grund, warum Sie dann auch eine Mehrheit von Deutschen ansprechen konnten?
Wenn man Bundeskanzler werden will, darf das nicht die einzige Qualität sein, die man hat. Es muss gelegentlich auch gelingen, Freunde zu gewinnen, die einfach hilfreich sind. Und die sagen, auf den können wir schon bauen und wäre vielleicht geeigneter als wir selber. Sowas hat es immer gegeben. Aber in der Tat, was ich am Anfang geschildert habe, so das Lernen von Widersprechen, das war immer ein Teil meines Lebens und sicher auch ein Grund für das, dass ich das, was ich wollte, politisch erreichen konnte. Die Autoritäten, die ich dann wirklich respektiert habe, wir haben über Brandt geredet, über Helmut Schmidt vor allen Dingen, die waren ja schon eine andere Generation als unser einer. Und deswegen musste man sich auseinandersetzen mit denkbaren Konkurrenten, aber weniger, wenn ich es mal so sagen darf, mit den Alten. Mhm. Das ist dann auch mehr oder minder gelungen.
Schauen wir uns mal zwei Entscheidungen. Das ist ja für mich, ich habe damals in Deutschland gearbeitet und das war für mich eigentlich die Kanzlerschaft Schröder, jetzt für jemanden, der von außen kam. Zwei Entscheidungen waren ganz maßgeblich. Und die erste ist natürlich diese Sache mit dem Irakkrieg. Das war ja eine unglaubliche Zeit damals nach diesen Terroranschlägen von 9/11. Sie haben den Amerikanern zuerst ihre absolute Loyalität und Solidarität zugesagt und so weiter. Aber dann, als George W. Bush von der Achse des Bösen gesprochen hat und gesagt hat, jetzt gehen wir in den Irak rein, die Massenvernichtungswaffen, da sind Sie zusammen mit dem Jacques Chirac, haben Sie gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Können Sie zu dieser, das ist eine ganz wesentliche Entscheidung, wie haben Sie die getroffen? Wie groß war der Druck auf Sie? Haben die Amerikaner versucht, Sie abzusetzen? Oder wie haben Sie das eigentlich damals genau gemacht?
Zu den damaligen Zeiten konnten Sie selbst die Amerikaner nicht einen deutschen Bundeskanzler absetzen. Das musste das Wahlvolk schon selber tun. Aber gut, ich kann Ihnen das gerne erklären. Diese Solidarität, die ich nicht nur gesagt habe, sondern ich bin dann auch nach New York geflogen und habe, als dieses 9-11 war, wirklich gesagt, nein, ich habe die eine oder anderen Zwist mit den Amerikanern und ich bin in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung, aber was ihnen da widerfahren ist, das kann man nicht ohne Solidarität geschehen lassen. Und ich wusste, ich war ja immerhin schon Kanzler, ich wusste, dass das in Amerika sehr sensibel beobachtet wurde, was die denkbaren Bündnispartner oder die tatsächlichen Bündnispartner tun in dem Zusammenhang. Und deswegen war für mich das kein Problem, weil es ja auch unglaublich viele Betroffene gab, die mit einer aggressiven Politik, wo auch immer, nichts zu tun hatten, war das für mich kein Problem, da solidarisch zu sein. Denn das war eine schreiende Ungerechtigkeit, was, und das war das Problem, ja teilweise von Deutschen. Denn es waren ja viele, die da mit beteiligt waren, die aus, glaube ich, Hamburg.
Ja, Hamburg, ja, da diese Islamistenzelle, der Mohammed Atta und so weiter.
Ja, kamen. Und da, denke ich, gehört es sich auch so einfach, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man in einer solchen Situation dann mit dem Bündnispartner auch einig ist, ob man nun alles, was er ansonsten treibt, damit einverstanden ist. Aber in einer solchen Situation gab es für mich gar keine andere Wahl, als zu sagen, nein, nein, was immer ich zu kritisieren habe, aber so geht das nicht.
Und dann kam aber der Punkt, wo Sie gesagt haben, nein, da kann ich dem George W. nicht folgen. Und interessant, Sie haben damals intensiv gesprochen mit Jacques Chirac, aber auch mit dem Mann im Kreml, dessen Name wir vorsichtshalber jetzt noch gar nicht aussprechen. Der kommt dann später noch, Herr Schröder. Aber das war ja damals sozusagen.
Das war auch schon damals Wladimir Putin.
Sozusagen ein Bund der Pazifisten, könnte man sagen, gegen die Falken aus Washington. Können Sie da etwas erläutern?
Ein Bund der Pazifisten kann nur ein Journalist erfinden für die beiden.
Ja, das ist leicht überspitzt. Nein. Aber. Eben, was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, nein, da müssen wir aufstehen? Und vor allem, was haben Sie dann erlebt, als Sie da Nein gesagt haben zu den Amerikanern?
Ja, da gab es eine Kampagne in bestimmten Zeitungen und Zeitschriften. Ich glaube, da gab es auch einen Chefredakteur einer Springer-Zeitschrift, der auch dieser Kampagne nicht widerstanden hat.
Also ich war auf jeden Fall sicherlich Teil dieser Kampagne gegen Sie damals noch, das ist ja klar.
Für die Amerikaner. Jetzt, Moment. Das ist ja klar, sagt er. Wieso eigentlich? War das klar? Aber gut, aber das war nicht so schlimm. Schon damals haben wir dann beim Italiener Frieden geschlossen oder weitgehend Frieden geschlossen. Also ganz so schlimm war
es. Ja, ich war immer etwas der seltsame Schweizer für Sie. So haben Sie mich jeweils begrüßt. Ah, da ist ja unser seltsamer Schweizer. Genau. Habe ich gesagt, gut.
Aber es war für mich klar, dass das nichts Gutes werden konnte. Ja. Wenn man sich die Situation da anschaute, dann war deutlich, dass die Beseitigung auf diese Weise von Saddam Hussein verdient oder nicht verdient, eine ganz andere Kategorie, aber zu Folgen führen würde, die, so war jedenfalls meine Ansicht, die auch von Jacques Chirac sehr vertreten wurde, der ja ein kenntnisreicher Mann dort war, da unten, weil er sich sehr mit der Situation sowohl in Syrien als auch in den angrenzenden Gebieten beschäftigt hatte. Und wir haben viel darüber geredet und sind dann zu der Auffassung gekommen, das geht nicht gut. Und das ist ja dann auch so gekommen. Und deswegen, da war aber hilfreich, dass ich nicht alleine war. Und das hat übrigens meine Position verursacht, dass ich immer der Auffassung war, seit ich jedenfalls Bundeskanzler geworden bin, auch schon früher, dass das, was in Europa passiert, ganz wesentlich davon abhängt, wie eng das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ist. Und dass das gelegentlich ins Trudeln gekommen ist, was nicht alleine an Deutschland gelegen hat, das ist einer der Punkte, die für die Entwicklung Europas nicht unproblematisch sind. Dann, es gab immer damals in den Medien, der deutsch-französische Motor stottert. Und wenn der tatsächlich stottert, dann wird das nicht gut für Europa. Weil ohne Deutschland und Frankreich als Kern der Europäischen Union funktioniert das auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Ländern weniger. Und deswegen war für mich wichtig, Deutschland und Frankreich müssen auf den Konferenzen einer Meinung sein, sonst kommt da nichts Gutes bei raus. Natürlich gab es dann auch gelegentlich die Frage, wer spielt eigentlich die erste Geige in diesem Duo?
Und da hatten Sie ja keine Probleme, wenn Herr Chirac unter Ihnen die erste Geige gespielt hat.
Nein. Das war gar nicht so. Weil Jacques Chirac war jemand, man musste sich nicht unterordnen. Der war deswegen interessant, weil der schon wusste, dass wirtschaftlich gesehen Deutschland die bedeutendere Macht war, wenn man diesen Begriff benutzen möchte. Das war für ihn gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wegen unserer Verstrickung zum Beispiel in den Zweiten Weltkrieg, wusste er zugleich auch immer, dass wir politisch mehr gehandicapt sind als die Franzosen. Und dies hat mich auch überzeugt, klar zu machen, den Ersten, den ich zu fragen habe, wenn es eine kontroverse Entscheidung im Europäischen Rat geben soll oder sie sich herausstellt, ist, sag mal, Jacques, was machen wir zusammen?
Und wie haben eigentlich die Amerikaner darauf reagiert und wie haben sie versucht, die Amerikaner trotz allem von ihrem Standpunkt zu überzeugen, weil das war ja damals, ich kann mich erinnern, ich war öfters in Washington und da war also die Aggression in Washington gerade gegen sie und Chirac war also enorm. Ich sah mich dann also regelrecht genötigt, die EU zu verteidigen und so weiter, als EU-skeptischer Schweizer.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, nein, das ist... Und, nein, aber das, wie haben Sie die Amerikaner damals erlebt und wie haben Sie versucht, die zu überzeugen?
Ja, ich war natürlich auch Gast bei George W. Bush, übrigens, über den ich menschlich nichts Schlechtes zu sagen habe. Wir waren politisch anderer Meinung, aber er war das, was man eigentlich so in dem Jargon einen feinen Kerl nennt, mit dem man auch offen reden konnte. Und es gibt eine schöne Geschichte, die ich erlebt habe. Da ging es um die Frage, warum Irak? Und dann sagt er, ja, Gerd, du musst wissen, ich habe da ein Zwiegespräch geführt mit ganz oben. Und da habe ich überlegt, was sage ich denn jetzt? Und der hat gesagt, das muss wohl sein. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, mir hat er was anderes erzählt. das ist eine Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat, die ich aber nicht weiter erzählen darf.
Wir behalten es für uns.
Ja, darum wollte ich bitten. Ja. Es sind manchmal so Merkwürdigkeiten, auch in der Kommunikation, in der Politik, die nie in Vergessenheit geraten, das ist ja mal klar, aber die auch eine bestimmte Bedeutung haben, weil ich glaube, dass man etliche in Amerika verstanden haben, warum wir in Europa, und da war natürlich die Tatsache, dass Jacques Chirac der gleichen Meinung war und wir dann auch zu dritt, zwar nicht direkt alle drei zusammen, ich hatte damals eine offizielle Begegnung als Kanzler mit dem russischen Präsidenten, schon damals Wladimir Putin, und wir haben darüber geredet und für den war natürlich klar, übrigens nicht irgendwie aggressiv oder so, dass das nicht gut gehen konnte. Der war durchaus jemand, der auch Verständnis für andere Positionen aufbringen konnte. Und dann ging das Gleiche mit Jacques. Und dann stellte sich heraus, dass wir eigentlich einer Meinung waren, dass das keine gute Entscheidung sein konnte. Das hat natürlich dazu geführt, dass andere in Europa auf der einen Seite pro Amerika waren. Das waren natürlich insbesondere Polen, die Tschechei, Tschechoslowakei damals noch und andere, und die uns dann kritisiert haben. Aber die Tatsache, dass, was die Irak-Geschichte angeht, Jacques Chirac gleicher Meinung war, natürlich ungeheuer hilfreich, weil Jacques Chirac dann seinen Außenminister, ich glaube, Couvre-de-Melville war das damals. Ja,
de Villepin.
Ja.
Villepin. De Villepin. Dominique de Villepin.
Ja, ja, ja. Villepin. Ja, gut. Der war das, den hat er in der Diskussion in den Vereinten Nationen ganz offenkundig die Weisung gegeben, kritisch zu dieser Position. War der Einzige, glaube ich, der sich enthalten hat oder gar dagegen gestimmt hat. Ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber die Tatsache, dass Jacques Chirac der gleichen Meinung war, war natürlich in Amerika, zwar auch nicht gern gesehen, aber es war dann leichter, das in Deutschland zu verkaufen, politisch meine ich jetzt, auch der eigenen Wählerschaft und gar der Öffentlichkeit. Und deswegen haben wir das letztlich durchhalten können und haben deswegen jedenfalls keine Wahl verloren.
Und das zweite Mal, als Sie natürlich in eine unglaubliche Drucksituation hineingekommen sind, das möchte ich noch ansprechen, bevor wir dann in die heutige verrückte Zeit wechseln, ist ja diese Agenda-Politik. Und ja, da muss man ja sagen, Sie sind ja in den 90er Jahren jetzt nicht aufgefallen als jemand, der da, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsreformen vorangetrieben hat oder sozusagen den Sozialstaat heruntergefahren hat. Sie haben hier also auch eine gewisse Wandlung durchgemacht und diese Agenda 2010 durchgepaukt und auch gegen größte Widerstände. Was ist eigentlich aus dieser Zeit vielleicht das Wichtigste, was Ihnen geblieben ist, wenn man ein Land reformieren muss? Und das ist ja für viele Politiker heute auch immer das Thema. Was haben Sie eigentlich gelernt aus dieser Agenda-Zeit, als Sie Deutschland wieder vom kranken Mann Europas auf eine Wachstumsspur geführt haben?
Ja. Das Interessante war, man muss sich erst selber klar machen, muss das jetzt sein? Weil natürlich jemand, der in diesem Amt ist und gerne darin bleiben will, auch den Versuch macht, nicht allzu sehr Menschen zu belasten oder zu verärgern durch bestimmte Dinge, die ihnen was wegnehmen, durch bestimmte Entscheidungen, die ihnen was wegnehmen oder wo sie jedenfalls das Gefühl entwickeln können, obwohl gar nicht direkt betroffen, in die gleiche Situation kommen zu können und soziale Nachteile erleben. Das muss einem klar sein. Und dann muss einem zugleich klar sein, wenn die ökonomische Situation so ist, wie sie sich entwickelt hatte, mit 2,5 Millionen Arbeitslosen zu der damaligen Zeit, dann kannst du nicht einfach Business as usual machen, sondern dann muss was passieren. Und wir hatten damals eine Versorgung in der Arbeitslosigkeit, die man jedem gönnen müsste. Es war ja nicht opulent, was jemand bekam, aber es hat den Sozialstaat an seine Grenzen gebracht. Und deswegen war mein Credo eigentlich, wenn du den Sozialstaat erhalten willst und das nicht irgendwann kaputt gehen soll, dieses Gebilde, das Leute auffängt, die entweder zu jung sind, um die eigene Existenz zu sichern, zu alt sind, um die eigene Existenz zu sichern oder zu krank sind, wenn du das erhalten willst, was Sozialstaat dann leistet, dann musst du das, was Übertreibungen sind und was unverdiente Leistungen sind, zurückschrauben. Und dein, wenn man so will, Credo muss sein, es muss jeder das leisten durch eigene Arbeit, was er kann. Und erst, wenn er zu jung ist, zu alt ist oder krank ist, muss er sich auf den Sozialstaat oder sie auf den Sozialstaat verlassen können. Das war meine Vorstellung. Und die umzusetzen ist ja schwierig, weil negative Dinge zu tun, die Gruppen von Menschen auch auf die Palme bringen können, ist ja Wahlen mehr gefährdend, als wenn man Wohltaten verteilen kann. Deswegen neigen ja viele in der Politik dazu, auch dann Wohltaten verteilen zu wollen, wenn sie ökonomisch das gar nicht mehr hergeben. Und man muss in einem doch wirklich wunderbar organisierten Sozialstaat verglichen mit all übrigen in der Welt, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz. Man muss diese Balance halten können zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und sozialen Leistungen. wenn die Wirtschaft in eine Situation kommt, wo das nicht mehr finanzierbar ist, sind doch nicht diejenigen, die erst gekniffenen, denen es wirtschaftlich gut geht und die für ihr eigenes Leben, weil sie Vermögen haben oder was auch immer, wirklich sorgen können, sondern sind die erst gekniffen, die auf solche sozialen Leistungen angewiesen sind. Und mein Gefühl war immer, das ist ja das Gros der sozialdemokratischen Wählerschaft, denn die Tatsache, dass sozusagen der mittelständische selbstständige Unternehmer, der erfolgreiche Rechtsanwalt, in der Regel nicht SPD wählen, das ist ja ein bisschen nachvollziehbar. Das hat sich ja auch durch Sozialforschung erwiesen, dass sozusagen der Anteil sozialdemokratischer Wähler, gibt es auch welche, in den Chefetagen der deutschen Unternehmen eher begrenzt ist, um das vorsichtig zu sagen. Und auf der anderen Seite Leute sind, die auch dazu neigen, alle fünfe gerade sein zu lassen und die eigenen Anstrengungen, um sich und ihre Familien durchzubringen, nicht gerade an die erste Stelle setzen. Das musste beschnitten werden. Das ist durch die Agenda geschehen. Und das Risiko, was wir bewusst eingegangen sind, war, auch Wahlen verlieren zu können, weil es noch nicht verstanden wird, warum das nötig ist.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Kritiker von Ihnen haben immer gesagt, ja, der Gerhard Schröder, das ist der Mann mit dem absoluten Machtinstinkt. Das ist der, der genau spürt, in welcher Gemütslage, wie man sich auch als Politiker positionieren muss, damit man gewinnen kann. Der Wahlkämpfer, extrem schlagfertig. Und das wäre meine Frage, ist Ihnen damals bewusst gewesen, dass Sie mit dieser Agenda im Grunde Ihre Wiederwahlchancen torpedieren? Also haben Sie sozusagen gegen Ihren eigenen Machtinstinkt gearbeitet in der damaligen Zeit? Oder glaubten Sie, ich mache das so genial, ich werde auch mit dieser Agenda noch durchkommen, wie durch alles andere?
Na, es war ja knapp, das muss ich sagen. Meine Wahlniederlage nach der Agenda war ja denkbar knapp. Aber das war nicht der Punkt. Wir mussten befürchten, dass von 4,5 bis an die 5 Millionen Arbeitslose, dass nicht weniger werden würden, sondern mehr. Sodass die Gefahr, dass man vielleicht noch eine Wahl übersteht, aber die dann gar nicht mehr nutzen kann und das aushalten kann, die ist zu groß. Das heißt, meine Auffassung war, es muss jetzt gehandelt werden. Und zwar so, wie die Agenda entworfen worden ist, einer der federführenden Hilfen im Bundeskanzleramt war der heutige Bundespräsident in Deutschland.
Frank-Walter Steinmeier.
Ja, der war der Chef des Bundeskanzleramtes und wesentlicher Unterstützer dieser. Aber ich habe es auch der Fraktion vermitteln können, schwer genug, da mitzumachen. Weil die Arbeitslosenzahlen wuchsen und es war klar, dass man das nicht aushalten kann. Die Agenda war ein Risiko, aber wie sich später gezeigt hat, eines, das tragbar war. Und ich finde, dass Führung in der Politik auch heißen muss, in demokratischer Politik auch heißen muss, dass nicht zu wollen, dass man abgewählt wird, aber dass man wissen, dass das Risiko eingeht, wenn eine Entscheidung unabweisbar ist, dass es auch gegen die eigene Wiederwahl geht.
Und dann kam ja dieser unglaubliche Wahlkampf 2005 mit dem Professor Kirchhoff und Frau Merkel. Also das müssen wir einfach noch kurz ansprechen. Wir kommen dann schon in die aktuellen Verwerfungen, aber das ist hochdramatisch. Ich habe das erlebt damals. Die CDU 42% in den Voraussagen, damals der Edmund Stoiber mit dem Rechenschieber 42%, die SPD irgendwo im Unterholz unter 20%. Und dann fangen sie an in einer Art, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, eine Ein-Mann-Armee. Gerhard Schröder, der Wahlkämpfer, 8000 Leute in Dresden, Tausende von Leuten dort. Und plötzlich sieht man, wie das Merkel-Thermometer immer weiter runterklettert und ihres ist hoch. Und dann kam es zu diesem denkwürdigen Finale im Fernsehstudio, wo sie also mit einer arithmetischen Akrobatik, wo ich nur staunen kann, der Frau Merkel vorgerechnet hat, dass sie eigentlich die Wahlen verloren hat, obwohl sie ja eigentlich weniger Stimmen hatten, aber sie sind von viel weiter runter gekommen. Also können Sie da erzählen, was ist das Geheimnis des Wahlkämpfers Gerhard Schröder? Sie haben es ja wirklich fast noch geschafft, das Blatt zu wenden. Was ist da Ihre entscheidende, was geben Sie da uns weiter, wenn wir das auch einmal probieren, so etwas?
Ja, also ich kann es nicht allen raten, hier das zu probieren. Aber gut, wissen Sie, das eigentlich Entscheidende ist, man muss persönlich, weil das ist ja eine unglaublich schwierige und auch beanspruchende Zeit, so einen Wahlkampf zu machen, aus der Defensive heraus. Man wacht ja auf und ist sich nicht sicher, ob das man schaffen kann. Das ist eine Form von Selbstsuggestion, die da nötig ist.
Man also muss, auch Selbsthypnose?
Ja, also, naja, Hypnose ist ein bisschen übertrieben. Aber sowas, man muss sich darüber im Klaren sein, entweder, wenn du bei deiner Linie bleibst, gehst du in Ehren unter, oder du wirst ein hilfloses Werkzeug von Stimmungen und so weiter. Aber das kann ja nicht politische Führung sein. Und es ist eine Mischung aus der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein, und die auch einfach erklären zu können und darauf zu bauen, dass es in der Gesellschaft genügend Menschen gibt, die sagen, naja, also wir spüren ja auch, es muss sich was verändern. Und weil wir das auch spüren, können wir dem vielleicht etwas eher vertrauen. Und dann muss man natürlich auch Gegner haben, die einem helfen. Und der war ein glänzender Wissenschaftler, der Professor aus Heidelberg. Aber er war eben unerfahren in der Politik. Und zum Beispiel hat er mal über Frage, wie viel Kinder eine Frau gebärt in Deutschland, verglichen mit anderen in Europa oder gar in der Welt. Und dann waren bei anderen waren 3 Kinder auf 100, in Asien noch mehr. Und in Deutschland, sagt er, ein Drittel.
Ja. Oder 1,3, glaube ich. Oder 1,3 war irgendwie
das. 1,3, ja genau, das war
1,3.
Und dann war Bundestagsdebatte. Und man musste einfach nur fragen, wie soll das gehen? 1,3 Kinder. Normalerweise ist es 1 oder 2. Ja. Sonst schafft die Frau das ja nicht. Das genau auf 1,3. Und da war großes Lachen, das war ein Parteitag der SPD. Und damit war auf eine ein bisschen bösartige Weise auch so ein Stück Glaubwürdigkeit. Weil das war ja statistisch alles richtig. Nur wer sollte das verstehen? Und dann ist in der Politik wichtig, dass man eine Kommunikation findet, die nachvollziehbar ist. Wo dann auch jeder sagen kann, ja, das stimmt ja wirklich, 1,3 Kinder ist ja komisch. Aber, oder andere Sachen genauso. Ne? Das heißt, es ist häufig ein kommunikatives Problem, was auch ein hochintelligenter Mann wie der Herr Kirchhoff damals, aber eben jemand, der wissenschaftlich an jede dieser Fragen heranging. Und das funktioniert häufig, aber keineswegs immer. Ja. Und schon gar nicht, wenn Sie sich auf solche Themen wagen, wo jeder sagt, ne, wie soll das gehen?
Also auf jeden Fall hat ja dann Ihre Agenda-Politik dazu geführt, Agenda 2010, dass da die Entwicklung positiv war. Ihre Nachfolgerin ist gekommen, Frau Merkel. Und jetzt sind wir heute an einem Punkt, ich war gerade vor 2 Wochen, nein, letzte Woche in Deutschland, und da habe ich einen jungen Deutschen getroffen, 27-jährig, und er hat gesagt, er reist jetzt in die Schweiz. Er hat die Hoffnung aufgegeben, in Deutschland heute herrscht die Stimmung, rette sich, wer kann. Und jetzt meine Frage an den Reformkanzler Gerhard Schröder. Deutschland ist ja heute auch wieder eine Art Sanierungsfall. Was ist eigentlich, wo steckt der Wurm drin? Wo ist heute Ihrer Meinung nach das größte Problem in Deutschland?
Also wir haben ja nicht nur eins. Wir haben mehrere. Ich glaube, in der Wahrnehmung, und Politik ist ja auch immer abhängig von Wahrnehmung der Menschen, die Wählerinnen und Wähler sind und die ja auch nicht die Zeit haben, müssen ja auch arbeiten, jeden Tag sich mit Politik zu beschäftigen und die nicht über die Möglichkeiten verfügen, in jeder Einzelheit eine Entscheidung, die politisch getroffen wird, zu begreifen. Teilweise aus ideologischen Gründen wollen sie nicht, aber man muss ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt auch Menschen, die einfach ihre Gefühle auch in die Politik transportieren und danach handeln. Und die Migrationsfrage ist eine solche. Da muss es ein, wie soll ich sagen, ein Verhältnis geben zwischen der Abweisung von Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, und denen, die aufgenommen werden hier und aufgenommen werden können. Das ist das eine. Das heißt, wenn die Zahl derer, die ohne wirklich Gründe nennen zu können, verfolgt an Leib und Leben, aber es gibt auch andere Gründe dafür, wenn das überhand nimmt, ohne dass der Staat Reaktionsfähigkeit beweist, tatsächlich beweist, sei es aus Gründen der ja, Möglichkeiten, der rechtlichen Möglichkeiten, sei es aus Gründen des Mitleids auch. Es gibt so eine Position, die ich seinerzeit kritisiert habe, Frau Merkel Kanzlerin, und die hatte so ein bisschen bei dieser Reisewelle nach Deutschland, die da in München ankam, aus Ungarn und aus anderen Ländern, wobei Ungarn und Österreich nur Durchgangsländer waren, die dann sehr menschlich, sehr anständig gesagt hat, ein bisschen kommt her zu uns alle, die ja mühselig und beladen sind. Das ist zwar Bibel, aber so ähnlich klang das. Und da muss man dann sagen, das ist für das Bewusstsein der Menschen bei uns, der Durchschnittsmenschen bei uns, keine Haltung, sondern muss man schon sagen, wer wirklich nachweisen kann, dass er politisch verfolgt ist, der muss das Recht behalten, Asyl zu kriegen in Deutschland. Wer das aber tut, überwiegend, und das kann man ja prüfen, überwiegend, weil es ihm schlechter geht im Heimatland, als er glaubt, dass es in Deutschland gehen würde, da muss man dann sagen, geht nicht. Und das ist diese Balance zwischen der menschlichen Notwendigkeit, denen, die wirklich verfolgt sind, auch Asyl bieten zu können. Und dann muss man auch über die Bedingungen noch reden, was das materiell bedeutet, und das in Vergleich setzen zu dem Einkommen, das jemand mit einfacher Arbeit erreichen kann. Wenn das aus der Balance kommt und wir dann noch Parteien haben, die das genau nutzen und auch wissen, wie man das nutzt, dann geht das schief. Dann ist die Mehrheitsfähigkeit derer, die das Asyl, und ich gehöre wahrlich zu denjenigen, aus guten Gründen unbedingt aufrechterhalten, die Mehrheitsfähigkeit derer, die das wollen, einfach in Gefahr. Mhm. Das ist ein bisschen die Situation, der wir jetzt ausgesetzt sind.
Also man hat das eigentlich zu lange in eine falsche Richtung laufen lassen und ist jetzt in so einer völlig unausgeglichenen Situation. Das andere, was natürlich auch dramatisch ist, ist die Wirtschaft. Also ich meine, das ist ja etwas, was wir auch aus der Schweiz heraus sehen. Natürlich Deutschland, ein so wichtiges Land, ein Wirtschaftsstandort für unsere Wirtschaft. Wenn wir jetzt sehen, was da los ist, jetzt gab es gerade den Herrn Draghi aus der Europäischen Union, der da ein ziemlich düsteres Szenario für die EU entworfen hat. Aber Deutschland ist da ja speziell betroffen. Was ist denn da das große Problem? Kann man das einfach reduzieren auf die Klimapolitik? Muss man einfach mit dieser Klimapolitik in dieser Art aufhören? Was ist für Sie der größte Fehler, der da gemacht wurde in der Wirtschaftspolitik, dass heute in Deutschland diese ja, fast verzweifelten Stimmungen sich verbreiten?
Ich glaube, es ist nicht ein Grund, der da eine Rolle spielt, sondern zum Beispiel Dinge, die gar nicht groß diskutiert werden. Mhm. Wir haben Schwierigkeiten, vernünftige Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das ist ja, weil die Ausbildung in Deutschland ein duales System ist, also zur Hälfte der Zeit Schule, zur anderen Hälfte eine betriebliche Ausbildung. Wenn da was ins Rutschen kommt, verlieren speziell junge Leute den Glauben an ihre eigene Zukunft und an die Zukunft der Gesellschaft. Ist so ein Problem, das immer wieder auftaucht, weil auf der anderen Seite aus Kostengründen natürlich die Unternehmen, zumal die Mittelständler, sagen, es wird uns zu teuer. Kann sogar sein, wenn aus sozialen Gründen die Zeiten, in denen sie im Betrieb sind, verkürzt werden, oder wenn die Bezahlung, die ja eh unterhalb der normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen muss auch, wenn die ins Rutschen kommt. Das sind so Entwicklungen, die dann natürlich nicht nur die jungen Leute betreffen, die teilweise natürlich auch wählberechtigt sind, sondern die Eltern vor allen Dingen. Wenn die Eltern von Mädchen oder Jungen merken, in dieser Gesellschaft findet mein Junge, meine Tochter nicht den Platz, den wir gefunden haben, dann gibt es da Schwierigkeiten. Ich habe als Ministerpräsident, als wir schon mal in einer solchen Situation sahen, waren immer Leute angeschrieben, die ich so kannte aus der Arbeit als Ministerpräsident, ist man ja Direktor bei mittelständischen Unternehmen. Dann habe ich die ich kannte, angeschrieben, könnt ihr nicht nochmal Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen? Ich habe Telefongespräche, also Direkttelefonkonferenzen mit Leuten gemacht, weil ich öffentlich gesagt habe, da soll mich jeder anrufen. Dann und dann gibt es ein, wenn er so wollt, Sorgentelefon und ich gucke, ob ich helfen kann. Solche Dinge, da kann man nicht jedem helfen. Aber sie schaffen das Bewusstsein, dass es in der Politik Menschen gibt, die noch wissen, was das bedeutet. Das ist ja der Hauptvorwurf, dass das, was sozusagen in solchen Familien dann Sorgen bereitet und passiert, dass das bei der Politik gar nicht ankommt. Und das muss man durchbrechen, weil Glaubwürdigkeit von Politik schafft man ja nur, wenn die Leute nicht nur das Gefühl haben, die halten ordentliche Reden und es ist abstrakt auch alles richtig, was sie sagen, sondern es muss auch wirklich Hilfe geben, obwohl man wissen muss, was man als Politiker nicht jedem helfen kann. Aber es muss der Eindruck erweckt werden, dass es in der Politik genügend Menschen gibt, die um diese Sorgen und Nöte wissen, wenn sie auch nicht immer in der Lage sind, sie persönlich zu verändern. Jedenfalls müssen sie dafür sorgen, dass sie politisch verändert werden. Und deswegen hat es solche Konferenzen gegeben. Und es gibt andere Beispiele, in denen deutlich werden muss, dass der etablierten Politik der Einzelne, dem sie ja nicht immer helfen können als Einzelnen, jedenfalls nicht gleichgültig ist und dass sie Bedingungen schaffen müssen, in denen politische Bedingungen schaffen müssen, in denen die Einzelnen jedenfalls das Gefühl haben, wir können uns darauf verlassen, dass die alles tun, was sie tun können, um die Bedingungen, die uns Sorgen bereiten, auch zu ändern. Das ist in der Migrationspolitik so. Das ist übrigens in der Wohnungspolitik genauso. Wenn die Menschen das Gefühl haben, wir gehen brav zur Arbeit, um teuer werdende Mieten zu bezahlen, aber jemand, der von Sozialhilfe lebt, muss sich um diese Frage keine Sorgen machen, der tritt noch als Konkurrent zu uns auf. Das Gleiche bei anderen Versorgungen, etwa was Ärzte angeht. Wenn dann auf einmal jemand, der arbeitslos ist, was er zum Arzt will, weil das Sozialamt dafür eintritt, was die Kosten sind, zwar nicht die Privatpatientkosten, aber da das direkt bezahlt wird, ist er eher Privatpatient oder sie, als derjenige, der bei der AOK versichert ist, weil er zur Arbeit, Gott sei Dank, gehen kann.
Und was würden Sie jetzt in der Situation, wenn ich da einhaken darf, was würden Sie jetzt Ihrem Nachfolger, Herrn Scholz, raten in der Frage, ich sage jetzt mal Wirtschaft und Migration, was wären von Ihrer Seite die zwei wichtigsten Ratschläge, die heutige Regierung befolgen müsste, um diese Probleme besser in den Griff zu bekommen?
Was Wirtschaftspolitik angeht, ist das häufig der Versuch, mit der Wirtschaft und mit den, nicht unbedingt nur mit den Verbänden, das macht Scholz im Übrigen auch, der hat das in Hamburg gelernt. Es kommt heute etwas schwieriger über, das stimmt, aber man kann ihm da direkt keine Kritik sagen. Aber es gibt eben auch in der Politik Menschen, die meinen, wenn die ordentlich versorgt sind, dann haben wir eigentlich unsere Arbeit getan. Nein, Politik muss auch vermitteln können, dass die Gesellschaft nur gut existieren kann, wenn jeder, der kann, weil er nicht zu krank ist, nicht zu alt und nicht zu jung, für sich und seine Familie selbst sorgen kann, dass jeder das tun muss. Und erst wenn das nicht geht, dann hat der Staat, der Sozialstaat einzutreten. Diese Balance, die darf nicht ins Rutschen kommen, denn sonst fragen sich ja doch viele, warum sollen wir eigentlich mal luchen gehen, wenn jemand, der auf Sozialhilfe angewiesen ist, nicht viel schlechter dasteht?
Und ist eigentlich Deutschland heute, nur eine kurze Einschätzung, ist Deutschland heute eigentlich schlechter dran, in einem schlechteren Zustand, als Sie 2003 im Economist lesen mussten, der kranke Mann Europas? Ist Deutschland heute noch kranker als damals?
Nein, oder ich musste das lesen, das war schon damals ungerecht, weil der Economist ist ja eine britische Zeitung. Und wenn die den Mut gehabt hätten, die Situation in Großbritannien schon damals mit Deutschland zu vergleichen, hätten sie vielleicht eine andere Überschrift gewählt. Das kann man jedenfalls, nicht ausschlafen. Von daher glaube ich nicht. Aber ich meine, die öffentliche Meinung, auch die Kritik aus dem Ausland, ist dort gerecht, wo diese Balance ins Rutschen gekommen ist oder kommen könnte. Und das meine ich. Die Erwartung, die Politik auch aussprechen muss, ist, jeder ist für sich selber verantwortlich, was diese Frage angeht. Erst wenn das wegen Krankheit, wegen Alter, wegen Jugend und Ausbildungslosigkeit nicht mehr geht, ist der Sozialstaat gefordert. Aber das muss dann auch stimmen. Mhm. Und im Übrigen müssen wir den Sozialstaat, das ist ja auch geschehen, durch die Veränderungen bei der Sozialhilfe, und bei der Veränderung der Arbeitslosenhilfe muss man den Sozialstaat auch gegen Ausnutzung schützen. Die gibt es auch.
Ja. Sie haben das geschildert vorhin. Ein wichtiges Vorbild für Sie politisch war der Willy Brandt, war vielleicht ein Egon Bahr. Das sind die sozialdemokratischen Architekten der sogenannten Ostpolitik. Und diese Ostpolitik galt ja lange in Deutschland als ein Erfolgsmodell. Auf der einen Seite Westbindung, Transatlantik, Adenauer, Willy Brandt, auch es gibt noch einen Osten. Und Sie haben eigentlich in dieser sozialdemokratischen, erfolgreichen Tradition weiter politisiert. Sie haben sich dafür eingesetzt, gute Beziehungen zu Russland herzustellen. Sie kennen den Präsidenten Putin, kennen Sie persönlich sehr gut. Heute sagt man, das sei der größte Fehler gewesen überhaupt, wenn ich deutsche Zeitungen lese. Ja, diese Ostpolitik, die reine Naivität, alles falsch. Was sagen Sie zu diesen Einschätzungen als jemand, der ja nicht aus dem Blauen herausgekommen ist, sondern in einer Tradition gearbeitet hat? War das alles falsch, diese Ostpolitik, die Sie da gemacht haben, Herr Schröder?
Das ist Quatsch, würde ich denen sagen. Natürlich war das nicht falsch, denn man muss auch mal die Zeit sich anschauen, und die Situation in den Ländern, für diese Ostpolitik gemacht worden ist. Und man muss mal schauen, was hat denn Deutschland, bevor die Ostpolitik kam und bevor es die Bundesrepublik gab, veranstaltet in diesen Ländern. Über Polen wollen wir reden, über Tschechoslowakei damals, heute Tschechien und Slowakei, über Russland insbesondere zu reden. Das heißt, Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen ein solches Maß, ja im besten Sinne als Schuld auf sich geladen, dass man deutlich machen musste, dass die jetzige Generation, auch die Generation wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, die den Krieg noch erlebt haben, die jetzige Generation jedenfalls an das nie wieder glaubt. Das gilt übrigens auch für die jüdische Bevölkerung in unserem Land. Das heißt, wir haben ein solches Maß an geschichtlichem Versagen. Mit dem haben wir uns auseinanderzusetzen als Deutsche. Das gilt übrigens nicht nur für die Generation, die unmittelbar schuldig war, sondern auch für die künftigen Generationen. Das heißt, wer vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg und was die Folge dessen war, ein solches Maß von Schlechtem über Europa gebracht hat und über die angrenzenden Länder, der hat die besondere Verantwortung dafür, für das nie wieder zu sorgen. Das ist das Erste. Und was das für eine Konsequenz hat, ökonomisch, vor allen Dingen aber politisch, das muss man immer wieder neu bestimmen, das ist gar keine Frage. Ich gehöre keineswegs zu denjenigen, die der Meinung sind, dass der von Russland begonnene Krieg mit der Ukraine irgendwo zu rechtfertigen ist. Ich weiß um die Konflikte, die es vor dem Krieg gegeben hat und an denen viele nicht unschuldig sind. Und ich weiß, dass man hätte andere Möglichkeiten schaffen können, aber ich weiß zugleich, dass das keine Entschuldigung für diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine sein kann. Das muss man immer wieder deutlich machen. Gleichzeitig muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ob denn Waffenlieferungen alleine und die militärische Unterstützung der Ukraine zum anderen, ob das wirklich die Alternative ist. Was ich mir wünschen würde, ist doch, dass man die Unterstützung der Ukraine, die ich nachvollziehen kann, ob das in jeder einzelnen Frage so sein muss, ob man wirklich dafür sorgen muss, dass so weitreichende Raketen geliefert werden, die Moskau erreichen können, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sie selber in der Lage ist, ihr Territorium zu verteidigen, das ist schon in Ordnung. Aber für mich dann und nur dann in Ordnung, wenn man das gleichzeitig mit derselben politischen Entschiedenheit verbindet mit dem, was können wir denn um diesen Krieg innerhalb Europas, wir können uns doch dann nicht auf die Amerikaner oder die Chinesen verlassen, die sind weit weg von uns, was können wir denn tun, um diesen Krieg, der mitten in Europa stattfindet, sozusagen zu beenden. Und er ist, wie ich glaube, militärisch kaum zu beenden. Denn dass es in Russland zum Beispiel jemanden gäbe, der einfach eine Kapitulation Russlands in dieser Frage erzwingt oder dass die Weltöffentlichkeit oder gar die Vereinten Nationen das erzwingen können, das wage ich zu bezweifeln. Also muss man doch dafür sorgen, dass die Unterstützung der Ukraine verbunden wird mit der Aufforderung, jede Chance auszunutzen, die es gibt, um diesen Krieg zu beenden. Denn das ist doch die...
Eine Frage, die ich aus dem Publikum erhalten habe, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach, war die Frage, dass mir da geschrieben wurde, ist Gerhard Schröder von der Bundesregierung jemals angefragt worden als eine Art Unterhändler oder Vermittler aufgrund seiner Beziehungen zum russischen Präsidenten? Das sei ja eine unglaubliche Qualität, die Bundesrepublik habe, dass man einen früheren Kanzler da hätte, der über so gute Kanäle bewegen könne. Sind Sie jemals angefragt worden oder sind Sie sofort gewissermaßen als Putin nahe, wie auch immer, gewissermaßen in die Quarantäneabteilung gestellt worden?
Also, es hat niemand gefragt. Ich habe das auch nicht.
Hat niemand gefragt?
Nein, ich habe das auch nicht erwartet. Aber es hat schon, also niemand aus der Bundesregierung. Ja. Ich habe das auch nicht erwartet. Aber es gab eine Initiative. Ich bin befreundet mit einem Schweizer Verleger.
Wir dürfen den Namen hier aussprechen.
Ja, Michael Renier.
Genau.
Und der hat eine Bitte bekommen aus der Ukraine, ob ich eine Vermittlung machen könnte. Und hat mich natürlich gefragt, wir sind befreundet, ob persönlich, sag mal, kannst du das überhaupt vorstellen? Das kann ich mir vorstellen, wenn das diese Anfrage kein Fake ist, um zu sagen, Herr Schröder will sich wichtig machen. Und muss man ja drüber nachdenken, über sowas, wenn man auf einmal über einen Dritten eine solche Frage kriegt. Dann haben wir das geprüft und dann stellte sich heraus, dass das schon Menschen waren, die eine gewisse Rolle in der ukrainischen Politik spielten. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir können das Risiko eingehen. Und meine Frau hat, weil sie jemand ist, der unbedingt, ich und ich hoffe andere auch unbedingt vertrauen, hat Protokoll geführt. Es ist nämlich dann so gewesen, dass wir ermittelt hatten, dass das die Anfrage kein Fake war. Und dann stand die Frage, wo trifft man sich? Und es war klar, dass die wollten, dass ich zunächst einmal mit der ukrainischen Seite rede. Und dann haben wir vorgeschlagen, Schweiz ist doch vernünftig. Also, nee, sie wollten kein europäisches Land und haben stattdessen Dubai vorgeschlagen. Dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, Dubai. Aber es gibt die Türkei, der dortige Präsident, wie immer man seine Politik einschätzt, hat zu beiden Ländern gute Beziehungen, zur Ukraine und zu Russland. Kann man sich da treffen? um mal zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Und dann hat er seine Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns dann in Istanbul getroffen. Und von der ukrainischen Seite kam jemand, der heute Verteidigungsminister ist, Herr Umarov, der aus der tatarischen Minderheit auf der Krim stammt und der damals einfaches Parlamentsmitglied war. Und wir haben uns dann in Istanbul getroffen und haben geredet über, was könnten denn Lösungsansätze sein. Und es gibt eine Reihe, etwa 5 Punkte, die wir diskutiert haben damals. Also zunächst, was ist mit Donbass zum Beispiel? Da war für mich klar, es muss im ukrainischen Staat bleiben. Was ist mit Krim? Das ist eine problematische Frage für insbesondere die Russen. Wir haben dann diskutiert, gibt es eine Lösungsmöglichkeit, die nicht sofort entschieden werden kann, sondern wo man nach Südtiroler Vorbild, wenn Sie das erinnern, hergeht und sagt, ist zurzeit nicht lösbar, aber vielleicht auf der Zeitachse lösbar. Und Frage ist, was ist mit NATO? Ist ja klar, die NATO an der russischen Westgrenze ist für die Russen kaum akzeptabel. Also eine Reihe anderer Probleme ebenso. Und wir haben das dann diskutiert und ich habe das dem russischen Präsidenten unterbreitet. Und er hat damals einen seiner engsten Mitarbeiter gebeten, mal zu überlegen, ob man diese Verhandlungen nicht weiterführen kann und ob es daraus nicht machbar ist, eine Möglichkeit zur Schaffung von Verhandlungen über Frieden zu finden. Das ist damals nicht gelungen.
Warum eigentlich nicht? Aber das ist, wie nahe stand man, da gibt es ja verschiedene Theorien, wie nahe stand man eigentlich damals im April 22 an einer Einigung,
Ich hab das für möglich gehalten, aber ich will da niemanden diffamieren, das soll man auch nicht in der jetzigen Situation. Aber mein Eindruck ist, dass die russische Seite natürlich entscheidungsfähig war, die ukrainische nur begrenzt, weil die schon, das war mein Eindruck, ich will da niemanden diffamieren, aber ich glaube, der ist nicht ganz falsch, weil die natürlich nachfragen mussten, wie sieht das denn bei dem Hauptunterstützer politisch in Amerika aus? Und da hat es offenkundig Probleme gegeben, ebenso in England. Also das ist dann nicht weitergeführt worden. Zu meinem großen Bedauern, das war ja eine Zeit, in der viel Blutvergießen hätte vermieden werden können.
War das eigentlich aus Ihrer Sicht, Sie kennen den Präsidenten Putin, Sie schildern ihn in Ihrem Buch, auch diese ganz bedeutende Rede vor dem Bundestag 2001 von Putin vorgetragen, auch auf Deutsch, in der Sprache von Schiller und Goethe, wie er damals sagte, ist dieser 22. Februar 2022, ist das sozusagen der Bruchpunkt, also der Kapitalfehler? Weil das ist ja für viele, gilt das ja als unumstößlicher Beweis, dass Putin sich gewissermaßen zur Kenntlichkeit entstellt habe. Seht her, jetzt haben wir ihn, das ist der Autokrat, das ist der Diktator, jetzt wollen die Russen wieder die ganze Sowjetunion erobern. Das ist ja die große Erzählung, die wir in den Medien haben. Und jeder, der da mit Putin diskutiert, sieht sich da schon ins Zwielicht gesetzt. Wie haben Sie auf diesen Einmarsch reagiert? Ist das der Fehler? Was ist Putin? Was will er? Wie haben Sie dieses Rätsel entschlüsselt?
Also, dass der Einmarsch und der Krieg überhaupt ein Fehler war und ist, das lässt sich doch kaum bestreiten.
Und hat er sich das selber auch, eingesehen?
Nein. Also, wenn Sie sich ein Gespräch so vorstellen, dass er sagt, Gerd, ich weiß, dass ich da Blödsinn gemacht habe. Also, das ist einfach nicht so. Sie können auch nicht erwarten, dass der selbst jemand, der eben freundschaftlich verbunden war und ist, sozusagen sagt, also, muss man ja nicht so krass ausdrücken, Wir sind diejenigen, die das vor allen Dingen verursacht haben. Es gibt eine Reihe von Gründen, die auch mitverantwortlich sind, keineswegs allein verantwortlich, die auch im Westen zu suchen sind. Aber die Hoffnung war wenigstens, dass daraus auch auf Regierungsebene Folgen entstehen, das, was man an militärischer Unterstützung macht, auch aus Europa heraus, und da spielt insbesondere natürlich Frankreich und Deutschland eine entscheidende Rolle, die EU-Kommission, die kann man vergessen in solchen Fragen. Ja, es ist einfach so. Da hätte ich die Hoffnung gehabt, dass man gerade in Frankreich und Deutschland beide zusammen entschiedener sind. Was können wir denn auf dem Verhandlungswege erreichen? Ich kritisiere nicht oder nur wenig die Position, Waffenlieferung und so weiter. Mhm. Ich hätte schon die eine oder andere Frage, die betrifft Raketen, die
also Moskau direkt. Moskau treffen können, klar.
Ja, so. Aber gut, was ich vermisse ist, dass es viel entschiedener, ich sage es noch einmal, es ist ein Krieg, der mitten in Europa stattfindet, viel entschiedener, als das gegenwärtig der Fall ist, gedrungen werden musste, neben der Hilfe für die angegriffene Ukraine zu sagen, wir müssen das verbinden mit ernsthaften Verhandlungsangeboten und Möglichkeiten, dem Eruieren von Möglichkeiten. Und das muss auf der Ebene von Regierung geschehen. So jemand, der mal Regierungschef war, der kann das gar nicht leisten. Nicht mal der eigentlich ja auch verantwortlich wäre der UN-Chef.
Ja.
Und selbst der kriegt das nicht zu Wege. Ja. Das heißt, es kann nur ausgehen von Europa selbst. Und da haben wir dann das Problem, obwohl die ja nun nicht mehr Mitglied sind, dass die Engländer eine dezidiert andere Position hatten und gegenwärtig man nicht das Gefühl hat, dass die zentralen Regierungen in Europa massiv darauf drängen, das, was sie an Unterstützung mit der Ukraine machen, was ich nachvollziehen kann, auch wenn ich andere Auffassungen in der einen oder anderen Frage habe, zu verbinden, auch mit dem deutlichen Hinweis an die Ukraine, nicht nur an Russland, an die Ukraine, dass man interessiert ist an Verhandlungen über die Beendigung des Krieges. Und natürlich haben wir auch noch ein paar andere Aufgaben, als Waffen an die Ukraine zu liefern und die zu bezahlen.
Vielleicht noch eine Anschlussfrage da, weil das ist der Weg viele Leute. Und auch wenn ich bei uns in die Zeitungen schaue, zum Beispiel eine Neue Zürcher Zeitung, andere in Deutschland, dann ist schon immer die Interpretation, eben dieser russische Präsident ist ein ganz gefährlicher Imperialist. Der ist jetzt auf einem landhungrigen Eroberungsfeldzug. Ich habe kürzlich mit einem estnischen Politiker gesprochen. Der hat mir gesagt, ja, wenn wir den jetzt nicht stoppen, wenn wir dem jetzt nicht den Tarif durchgehen, steht der morgen in Litauen und in Estland. Also dieses Feindbild, dass man ja nie ganz von der Hand weisen kann. Man weiß ja wirklich nicht, was ein Präsident alles machen kann. Aber was würden Sie da raten? Was sagen Sie zu diesem Szenario Putin, der Eroberer, der jetzt hier wirklich mit aller Entschlossenheit militärisch in die Knie gezwungen wird? Entspricht das Ihrer Wahrnehmung? Was können Sie da
das vielleicht dazu sagen? Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung und ich würde mal meinen, abrüsten. Denn wenn man verhandeln will, kann man doch nicht von vornherein, oder verhandeln soll, was meine Meinung ist, davon ausgehen, dass sie nutzlos sind, die Verhandlungen. Wenn man nicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt das Angebot mache, lasst uns mal darüber reden, dann muss man gucken, wer könnte das in erster Linie, sicherlich nicht jemand aus dem Baltikum, weil da sind die Verhältnisse zu verfestigt, um das mal freundlich zu sagen, sondern das müsste ausgehen von Deutschland und Frankreich. Das sind diejenigen, die in Europa die Power aufbringen könnten, solche Verhandlungen ernsthaft anzugehen und dann auch andere, die eher anderer Meinung sind, die aber auch historisch, deren andere Meinung historisch auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Auch für mich, Polen gilt das zum Beispiel, aber anderen auch, denjenigen zu signalisieren, das ist nicht Europas Wille. Und nicht der Wille der Europäischen Union. Und deswegen würde ich mir erhoffen, wenn man das beenden will, dass man auf der einen Seite den Amerikanern sagt, das ist ein europäisches Problem in erster Linie und wir erwarten, wenn wir solche Verhandlungen auf der Ebene anfangen, nicht das Konterkarieren dieser Verhandlungen, sondern die Unterstützung. Das wäre etwas, was man, glaube ich, auch nach Washington signalisieren sollte. Und für mich ist eines interessant. Ich sage das mal so, bitte das nun, also ich sage es nicht. Nein, aber warum setzt man inzwischen Hoffnungen auf Trump? Das ist doch interessant. Alle sagen, okay, innenpolitisch ein harter Hund und auch außenpolitisch jemand, naja, gut. Aber er hat immerhin formuliert, er sei der Meinung, dass man diesen Krieg, den keiner gewinnen könne, in einem Dialog mit Amerika und Russland am ehesten beenden könnte. Und das stimmt. Dieser Krieg ist in Europa alleine nicht zu beenden oder durch Europa alleine nicht zu beenden, sondern müsste eine solche Frage zunächst zwischen Deutschland und Frankreich in Europa also erörtern. Und dann müssten beide Seiten die Möglichkeit nutzen, die sie haben, um einen neuen amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass das gemeinsame Politik werden muss. Das wird nicht über Nacht geschehen können, das ist klar. Aber ich finde, angesichts der Bedrohung, ökonomisch wie politisch, die auf Europa durch diesen Krieg lastet, müssten die europäischen Mächte als Erste in der Lage sein zu sagen, wir wollen das. Und müssten das auch den Bündnispartnern nahebringen. Ich glaube nämlich nicht, dass etwa eine solche Initiative von China ausgehen könnte. Die könnten als ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat hilfreich sein. Aber dies ist ein Konflikt, der ein Weltkonflikt ist schon. Ich meine jetzt nicht kriegerisch, sondern ich will keine schlimmen Sachen an die Wand malen. Aber das ist ja ein weltweiter Konflikt, der in Europa stattfindet und der Verantwortung vor allen Dingen die mit sich bringt, die in Europa politisch das Sagen haben. Und das, da muss, wie immer, wie das übrigens auch im Irak geschehen ist, Frankreich und Deutschland vorangehen. Und ich bedauere sehr, dass da zu wenig Initiativen sind. Aber vielleicht ändert sich da was.
Hoffnung.
Darf ich das noch sagen? Wenn, Herr Köppel, der amerikanische Präsident, wenn er das dann wird, es ist komisch, dass man das inzwischen hofft. Wenn er das denn wird, an seiner Meinung festhält. Denn das würde die Möglichkeit schaffen, dass entweder er selbst oder aber die Europäer seiner Unterstützung gewiss sein können, um einen solchen Verhandlungsfrieden ins Auge zu fassen und Schritte dahin zu beginnen. Das muss sein.
Und der genannte Politiker in Washington, der Herr Trump, hat ja einen Verbündeten in Europa, auch nicht unbedingt Sie sind nicht sein natürlicher Parteigänger, Viktor Orban. Wie schätzen Sie eigentlich, was war da Ihre spontane Überlegung, als Viktor Orban diese Friedensmission gemacht hat vor den Sommerferien? Fanden Sie das nützlich, fanden Sie das gut? Wie beurteilen Sie das?
Ich fand das nützlich. Man muss ja nicht unbedingt ein Anhänger von Viktor Orban sein, bin ich auch nicht. Aber ich finde, in dieser Frage war das vernünftig, dass jemand hergeht, der nicht zu den ganz großen Mächten in Europa gehört, aber der auch einen guten Kontakt nach Russland rein hat, wie man weiß, und der hergeht und sagt, ich will wenigstens einen Anteil schaffen, dass dann was in Bewegung kommt aus Europa. Das habe ich durchaus für richtig empfunden.
Und wie gefährlich ist die Situation heute? Mir fällt einfach auf, wenn ich auch Zeitungen lese, ja, diese Drohungen da der Russen mit nuklearen, taktischen Waffen und ja, das ist Angstmacherei, das ist Kreml-Propaganda. Mich beunruhigt etwas die Nonchalance, mit der man diesen Krieg hinnimmt. Und meine Frage an Sie, wie gefährlich ist eigentlich das Ganze, dass das in die Luft fliegt militärisch? Und zweitens, wie gefährlich ist das eigentlich für Europa wirtschaftlich, ja, von der ganzen Entwicklung, die wir sehen, mit dieser Aufspaltung der Welt, wie gefährlich?
Ich halte die Gefahr für größer, als sie gegenwärtig in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn man sich einmal auch angesichts der Geschichte, speziell auch unserer Geschichte, fragt, was können eigentlich für Konflikte entstehen, für massive, noch massivere Konflikte entstehen, wenn man nicht für die Begrenzung anfängt zu arbeiten, dieser Konflikte, und einen Weg ins Auge fasst, rauszukommen aus diesem Konflikt mitten in Europa. Was kann sich daraus entwickeln, wenn sich da Mächte gegenüberstehen, die beide in der Lage sind, die Welt in Frage zu stellen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes? Also meine ich, dass gegenwärtig die zentralen Regierungen, die sind in Amerika, aber gut, vor den Wahlen in Amerika wird da wenig geschehen, das kann man nachvollziehen. Aber ich hätte die Hoffnung, dass nach den Wahlen so oder so, ich meine, es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt hoffte, dass Trump gewinnt, aber gut, vielleicht ist das auch eine Lösung. Und sagen wir, es ist ja wichtiger, dass man zu einer Lösung dieses Konfliktes, der ein weltweiter werden könnte, kommt, als die Frage, ob ein älterer Herr wie Herr Biden oder Frau Harris oder Herr Trump amerikanischer Präsident. Für mich wäre wichtig, wer ist bereit, eine Lösung mitzufinden? Ja. Und das muss man leider sagen, von den Erklärungen her, ob das dann so wird, ist das eine andere Frage. Ist das gegenwärtig in Amerika von den Spitzenpolitikern?
Nur eine.
Ja, ja. Und das Zweite ist, insbesondere Europa, und da ist es eben Deutschland und Frankreich, die Kommission muss man da außen vor lassen. Und die Dame, die da sich besonders hervortut, auch. Aber die zentralen Mächte in Europa, und das ist, muss anfangen mit Deutschland und Frankreich, die Skandinavier könnte man sehr besser und schneller einbeziehen, weil die haben ja, die sind näher dran noch an diesen Konflikten. Von daher glaube ich, dass wenn in Amerika das Gefühl überhand nimmt, wir müssen nicht gewinnen, sondern die Einsicht, dass diesen Konflikt, wenn er weitergeführt wird, keiner wirklich gewinnt, sondern dass er gefährlicher sein könnte, als wir uns gegenwärtig alle vorstellen wollen und können.
Und einer der ganz großen, also der größte Verlierer in diesem Krieg ist natürlich die Ukraine. Aber Europa ist ja eigentlich auch ein ganz großer Verlierer.
Ja, sicher.
Ich meine, wenn Sie sehen, jetzt auch aufgrund der ganzen Energieverbindungen, die es gab zwischen Deutschland und Russland, ist Europa hinter der Ukraine eigentlich der absolut größte Verlierer dieses Kriegs?
Keineswegs ist das falsch. Das ist so. Ich will jetzt gar nicht über die Energiefrage reden, obwohl ich könnte, weil ich es kenne. Das hat natürlich, wenn man das so will, die Tatsache, dass diese Energiezusammenarbeit, die 50 und mehr Jahre funktioniert hat, nicht mehr da ist, hat natürlich zu Wohlstandsverlusten geführt. Keineswegs nur in Deutschland, aber auch bei uns, sondern auch in Europa insgesamt. Aber gut, jenseits dessen finde ich, dass wir insbesondere dafür sorgen müssen, das wäre schon der erste Schritt, dass wenn die europäischen Mächte wirklich ernst meinen mit der Frage, schaffen wir es, in Verhandlungen zu kommen mit Russland und der Ukraine, schaffen wir das und schaffen wir es hinzukriegen, dass Amerika wenigstens die Chance eröffnen, dass solche Verhandlungen auch erfolgreich sind. Denn das Problem, was ich sehe, ist, dass man in Amerika, man sitzt nicht im gleichen Boot wie die Europäer, dass man das eher unter Bedingungen betrachtet, die weltpolitischer Art sind. Nach dem Motto, wir sind nicht so direkt betroffen wie die Europäer, Aber die Russen klein zu halten, politisch und ökonomisch, da gibt es ja einen Zusammenhang, ist im Interesse der Weltmacht Amerika. Ja. Zumal, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass China, das ja auch eine Herausforderung für die amerikanische Politik bedeutet, in dieser Frage natürlich zurückhaltender ist, was die Unterstützung oder die Nicht-Unterstützung von der Ukraine angeht. Und insofern glaube ich schon, dass wenn es einen neuen amerikanischen Präsidenten gibt, ob er Trump oder Harris heißt, ich glaube, dass es die Republikaner traditionell leichter haben, einen solchen Schritt zu gehen, also einen Verhandlungsfrieden zu erreichen, als die Demokraten. Das war ja interessant, das ist ja eine der Konstanten in der europäisch-amerikanischen Politik, dass in Europa sehr viel häufiger zurecht geguckt wurde auf das, was sich bei den Republikanern tut, als bei den Demokraten, weil die Demokraten ideologisch fixierter sind gegen Russland, in China übrigens auch, als das bei den Republikanern der Fall ist. Ich bin kein Experte in amerikanischer Politik, will ich auch nicht werden, aber ich glaube, das ist ein bisschen Anschauung immer so gewesen.
Und wie, was muss eigentlich passieren? Ich mache mir etwas Sorgen, ich war jetzt gerade in China und ich sehe, was da für eine unglaubliche Dynamik drin ist. Ich sehe, dass Europa Brandmauern errichtet, eben zum einen gegen Russland, verständlich jetzt mit dem Krieg, dann aber auch gegen China. Man redet von Boykotten, Sanktionen, fast ein bisschen die Rhetorik des Kalten Krieges ist da zurück. Steuern wir auf so einen Kalten Krieg zu und wäre das nicht ja, geradezu selbstmörderisch für Europa? Weil wir müssen doch auch mit China zusammenarbeiten, gerade die deutsche Wirtschaft.
Das ist doch gar keine Frage. Und die Tatsache, dass es in China der Fall ist, dass man eine andere Position zur Russlandpolitik hat als Europa und die gegenwärtige die deutsche Regierung auch, die darf doch nicht dazu führen, dass wir jetzt wegen, ich meine, das ist ja keine direkte Unterstützung, schon gar nicht militärisch durch China, aber die darf doch nicht dazu führen, dass wir uns neben einer Position, die mir zu wenig verhandlungsorientiert ist gegenüber Russland, jetzt auch noch Schwierigkeiten schaffen im Verhältnis Europa, und das trifft Deutschland insbesondere ökonomisch wie politisch, zu China. Ich meine, das wäre doch wirklich Unsinn, wenn wir das auf uns nehmen. Das würde nämlich der deutschen Wirtschaft schaden. Und wenn Menschen glauben, wenn es der deutschen Wirtschaft schadet, dann schadet es nur eine Handvoll Leute, die Wirtschaft am ehesten darstellen in der Öffentlichkeit, ist ja Unsinn. Wenn da was ins Rutschen kommt, schadet es insbesondere denjenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und von ihrer Hände- oder Köpfearbeit auch leben müssen, weil sie nicht über Vermögen großer Art verfügen. Und deswegen glaube ich, dass wir schon die Aufgabe haben, jedenfalls einen zweiten Konflikt mit China nun aber weit von uns zu weisen und uns auch nicht reinziehen lassen dürfen in Boykottmaßnahmen, die Amerika aus anderen Gründen, Taiwan-Politik, aber auch weil Japan vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bei bestimmten Inselgruppen brauchte, dass wir uns bloß nicht hineinziehen lassen, neben diesem für uns ja hochgefährlichen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, jetzt auch noch politisch einen anzufangen mit China. Mit China.
Sie sind ja als Politiker, als Kanzler auch immer genannt worden, Schröder ist ein Realist, er ist ein Pragmatiker, eben er kommt mit der Wirtschaft aus, er kann mit den Leuten reden. Und heute beobachten wir ja einen Mangel an Pragmatismus, einen Mangel an Realpolitik, und wir haben sehr viel Gesinnungspolitik. Schwarz-Weiß. Wer gehört zu den Guten? Wer gehört zu den Bösen? Brandmauern überall. In den deutschen Parlamenten werden gewisse Parlamentarier, mit denen redet man gar nicht. Die würde man am liebsten gleich in der Leprastation unterbringen. Sie wissen, von wem wir da reden. Also, ich meine, die Stärke unserer Welt wäre ja, dass wir eine offene Gesellschaft haben, in der man redet, in der man diskutiert, in der man pragmatisch ist. Sind wir eigentlich auf dem Weg, jetzt auch in Europa, im Westen, etwas verrückt zu werden? Sind wir in einem ideologischen Zeitalter, aus dem wir wieder ausbrechen müssen, zurück zur Realpolitik, zurück zum Pragmatismus?
Sehr, sehr interessant. Das sehe ich genauso wie Sie. Was heißt dieses Zurück? Wenn man sich anschaut, was im Verhältnis zu Russland passiert, das ist durch den Krieg, den Russland begonnen hat, noch nachvollziehbar. Mhm. Wenn es dabei auch nicht bleiben darf, weil man den Krieg ja beenden muss. Da sterben ja nicht diejenigen, die es könnten, sondern es sterben ja ganz andere auf beiden Seiten in diesem Krieg. Also muss man ihn politisch beenden. Denn ich glaube nicht, dass man, hat man ja historisch schon zweimal oder dreimal versucht, wir können ja auch über Napoleon nachdenken, ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Krieg wirklich gewinnen kann, weil er sozusagen unbehelligt herauskommt. Auch Europa nicht, weil unsere Wirtschaft wird ja jetzt schon dadurch zwar nicht zugrunde gerichtet, Gott sei Dank, aber jedenfalls in Mitleidenschaft gezogen, weil unsere Liefermöglichkeiten, das betrifft Deutschland insbesondere, natürlich begrenzt sind. Wenn das jetzt auch noch gegenüber China stattfinden soll, nur weil die Amerikaner ökonomische Konflikte größerer Art mit China haben, dann geht das einfach nicht. Sondern dann muss man hergehen und sagen, nein, wir haben definitiv andere Interessen, sowohl politisch als auch vor allen Dingen ökonomisch. Und so müssen wir uns verhalten. Und das heißt ja nicht, dass man die Beziehung zu Amerika in Frage stellt. Aber ein bisschen mehr Selbstbewusstsein würde ich mir schon wünschen.
Müsste man eigentlich bringen. Jetzt sehen wir in Deutschland, das zeichnet sich ab, dass der Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der CDU in Erscheinung tritt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, auch nochmal zurückgehend auf unsere erste Frage hier. Nehmen wir mal an, Sie würden jetzt trotzdem kandidieren im nächsten Jahr 2025. Wenn Sie jetzt da den Herrn Merz etwas aus der Balance bringen wollten im Wahlkampf, eben Sie sind ja der Mann mit dem absoluten Musikgehör für die Wahlkämpfe, wo würden Sie eigentlich den Merz angreifen in Deutschland im Wahlkampf? Wo ist seine Achillesferse? Also Olaf Scholz jetzt ganz genau hinhören, was Gerhard Schröder sagt.
So Jenny, was soll ich sagen? Nein, ich kann ja keine Ratschläge geben, schon gar nicht in so einer Öffentlichkeit. Aber eins will ich sagen, ich glaube nicht, dass diese Konkurrenz zwischen Herrn Merz, der das nach den letzten Erklärungen des bayerischen Ministerpräsidenten ja schon geworden ist, dass zwischen ihm und der gegenwärtigen Bundesregierung so fundamentale Unterschiede bestehen. Aber das ist gerade das Problem, das wir haben. Und deswegen wäre mein Rat an die gegenwärtige Bundesregierung, die ich, das wird man verstehen, nicht ganz ohne auch kritische Gedanken dazu haben, gerne im Amt, lieber im Amt behielte als eine andere, sagen wir es mal so. Da würde ich dann auch schon sagen, dass man gucken muss, ein Verhandlungsangebot in der jetzigen Situation würde eine große Erleichterung in Deutschland bedeuten für die Menschen, die jedenfalls Kriegsgefahr unbedingt eliminieren wollen und sie nicht für völlig abwegig halten. Ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt direkt eingreifen, aber wir müssen diesen Konflikt beenden. Und ich glaube, es gibt gerade in der deutschen Bevölkerung, auch vor dem Hintergrund der Historie unseres Landes, die länger zurückliegt, die Bereitschaft zu sagen, wenn eine politische Kraft ein solches Verhandlungsangebot macht, und ich würde das von der SPD erwarten, dann ist das hilfreich zu erklären, dass das nach wie vor die Partei Willy Brandts, Helmut Schmidts ist, die in jeder Situation, auch in schwierigen Situationen, denken Sie an die Intervention der damaligen Sowjetunion in Ungarn, in der Tschechoslowakei, die auch in schwierigen weltpolitischen Situationen gesagt hat, wir müssen jede Chance nutzen, um einem wie auch immer und mit welchen Mitteln auch immer, und es gibt ganz schlimme, die Katastrophe in Europa zu verhindern. Und letztlich angesichts der Situation wird das nur gehen, indem man Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges beginnt. Und man muss nicht nur ein Angebot an die Russen machen, sondern man muss auch den Ukrainern sagen, der ukrainischen Führung sagen, wir reduzieren die Unterstützung nicht, jedenfalls gegenwärtig nicht, aber es kann eine Situation eintreten, in der wir das einfach nicht mehr können. Und deswegen wäre es schon angemessen, wenn nicht nur Russland dazu gebracht wird, zu verhandeln, sondern wenn ihr auch erklärt, dass ihr auch eine Verhandlungslösung wollt und wie immer die aussieht, das muss erörtert werden in den Verhandlungen. Da werden ein paar Fragen zu klären sein, über die Frage NATO, über Krim, über Donbass. Wir haben am Beginn darüber geredet. Aber das muss geschehen, am besten in Europa. Wie gesagt, auf die Kommission zu vertrauen, ist falsch. Sondern es muss durch Deutschland und Frankreich geschehen. Und man muss den Versuch machen, das, was in der vielleicht neuen amerikanischen Administration unter Herrn Trump erklärt worden ist, das einzufordern.
Und das wäre eigentlich die Achillesferse von einem Friedrich Merz, weil er natürlich stärker auf Konfrontation, auch mit dem Kollegen Kiesewetter, natürlich nicht unbedingt auf dem Friedenspfeifenkurs ist gegenüber Moskau. Also ich sehe hier schon den Ratschlag, den Sie nicht geben wollen. Olaf Scholz muss auf die Karte Frieden und Verhandlungen setzen.
Nein, den gebe ich gerne. Den Ratschlag, den finde ich völlig richtig.
Frieden und Verhandlungen?
Ich sage Ihnen klar.
Frieden für Deutschland?
Nein. Für alle.
Frieden für Europa.
Nein, ihr müsst den Krieg beenden.
Genau.
Und letztlich wird das nur, weil das gut ist für alle Seiten. Ich meine ökonomisch gut, aber menschlich vor allen Dingen auch. Und weil es Perspektiven für uns, vor allen Dingen für unsere Kinder und deren Kinder verbaut, wenn wir das nicht beenden, dann müsst ihr, Deutschland und Frankreich, dafür sorgen, dass das geschieht. Und wenn ich das hier sage, ist das öffentlich. Ich erwarte das von einer deutschen Regierung, gar keine Frage. Und ich erwarte, dass die Franzosen auf ähnliche Weise reagieren. Das werden andere europäische Länder werden sich anschließen. Das muss geschehen, nach meiner Meinung. Und man muss auch den Amerikanern bedeuten, wir sind für die europäisch-amerikanische Freundschaft, auch für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich bin wirklich dieser Meinung, aber das bedeutet nicht, dass wir in den weltpolitischen Konflikten ähnlich agieren wie ihr, denn wir sind näher dran an diesem Konflikt und wir sind die weit Betroffeneren, wenn dieser Konflikt sich verschärft, als irgendein amerikanischer Bürger der Fall sein.
Genau. Und ich glaube, das haben Sie am Anfang gesagt, Europa und Deutschland.
Ja.
Europa ist ja sozusagen ein Friedhof der gescheiterten Möchtegern-Supermächte. Viele, ein Kontinent der Niederlagen, Frankreich, Deutschland, haben ja alle große Niederlagen hingenommen. Und unsere Stärke ist doch, den Mächtigen, den Übermächtigen zu sagen, passt auf, übertreibt's nicht, wir haben die Erfahrung auch gemacht,
dass es nicht mehr funktioniert. Das ist ein guter Satz, finde ich.
Oder?
Die werden das zur Kenntnis nehmen, aber sozusagen nicht mit gleichem Enthusiasmus folgen wie wir beide jetzt.
Ja, gut, aber das ist dann Ihr Job. Punkt. Sie aber können diesen Enthusiasmus wecken.
Nein, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass man klar machen muss, dass jedenfalls dieser Konflikt in Europa ausgetragen in erster Linie einer ist, der beendet werden muss, auch der Europäer wegen.
Genau.
Aber man muss auch sagen, wenn euch Amerika, ich rede jetzt mal nicht über Politik, Europa als Bündnispartner, Europa auch als eine Vielfalt wirtschaftlichen Austausches, wenn euch das wichtig ist, dann habt ihr auch ein eigenes Interesse daran, ein Bündnispartner wie Europa einer ist und einen Markt wie Europa einer, das sind 500 Millionen Leute, zu erhalten. Und wenn ihr das nicht versteht, dann müssen wir es eben alleine tun.
Hochinteressant hier die, eigentlich eine Art, was Sie hier vorlegen, ist eine Art Leitfaden für die Rückkehr zur Diplomatie, die im Moment einen schweren Stand hat. Ich habe noch zwei kurze Fragen, die ich aus dem Publikum aufgreifen möchte. Eine erste Frage, die uns erreicht hat, ist die folgende. Sie haben ja erfolgreiche Zeiten erlebt, sie haben auch Rückschläge erlebt, sie haben in der, wir haben im Irakkrieg Agenda, sie haben im Wahlkampf am Schluss das nicht ganz geschafft und sie sind eben wegen der ganzen Putin, ganzen Geschichte mit Russland, sind sie ja auch heftig angegriffen, heftig kritisiert worden, also zum Teil auch eben, man hat ihnen da das Büro sperren wollen oder ich weiß gar nicht, was da an Kleinkariertheiten alles los ist in Deutschland, aber das hat mich jemand gefragt, fragen Sie den Herrn Schröder, wie ist er umgegangen mit diesen Phasen, wo plötzlich er das Gefühl hat, alle stehen gegen mich. Also in diesen Momenten der Einsamkeit, was hat Sie da, was hat das Licht der Hoffnung nicht ausgehen lassen in diesen einsamen Momenten des mächtigen Mannes?
Ja, gestatten Sie mir eine eigentlich nicht hierher gehörende Liebeserklärung. Für mich war unglaublich wichtig, dass meine Frau ähnlich denkt wie ich. Und das ist so. Und das ist hilfreich. Ja, wenn man in einer Situation ist, die schon auch neu ist, denn es gab immer Anfeindungen, das kann man gar nicht verhindern, wenn man auf der Ebene politisch arbeitet. Soll man auch nicht. Da muss man durch. Aber es ist schon hilfreich, wenn es sowohl jemanden gibt, der einen liebt, und der sagt, also ich würde das eine oder andere vielleicht anders machen. Es ist auch nicht etwa so, dass meine Frau mit allem einverstanden wäre, was ich so tue, will ich auch gar nicht erreichen. Aber in diesen Kernfragen schon. Und das ist natürlich wichtig. Daneben gibt es viele Freunde auch, die sagen, das ist schon in Ordnung. Also man ist nicht ganz alleine. Und das ist natürlich gerade in existenziellen Situationen auch nicht unwichtig, gar keine Frage. Und dann gibt es noch etwas. Man muss in der Situation, wenn man die emotional überstehen will, schon von der eigenen Richtigkeit, also der eigenen Vorstellung, der Richtigkeit der eigenen Vorstellung überzeugt sein. Und das bin ich. Ich meine, dass angesichts der historischen Konflikte, die es gegeben hat, es nicht geschafft werden wird, und es ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, es zu versuchen, Russland gleichsam zum alleinigen Verlierer zu machen. Das wird nicht gelingen. Und das kann eher in Verhältnisse innerhalb Europa, und da muss man ja Russland dazu rechnen, führen, die für alle Seiten schlecht sind. Also hat man ökonomisch wie politisch, gerade auch für künftige Generationen, die Verantwortung, sich dem entgegenzusetzen. Und das Zweite ist, das ist möglich, nach meiner Meinung. Und wenn man davon überzeugt ist und eine Position dazu hat, dann muss man die auch sagen.
Sie haben,
auch wenn es was kostet.
Sie haben kürzlich einen runden Geburtstag feiern dürfen. Ich habe festgestellt, wir beide sind im Sternzeichen Widder.
Ja.
Das heißt, wir sind besonders verhaltensunauffällig und auch leicht verträglich im Umgang.
Das stimmt nur für ihn, also wieder für mich nicht.
Nein, Sie haben Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie sind topfit, Sie stehen jeden Tag mehr oder weniger auf dem Golfplatz. Und da blickt man ja auf eine gewisse Wegstrecke zurück. Sie haben eine unglaubliche Laufbahn gemacht. Sie haben einen Teil eigentlich der bundesrepublikanischen Geschichte verkörpert, auch von Ihrem eigenen sozialen Aufstieg her. Sie haben die höchsten politischen Ämter erklommen. Sie haben die mächtigsten Menschen, die reichsten Menschen getroffen. Sie haben mit denen diskutiert. Sie waren in dieser Stratosphäre, kann man sagen. Was ist das Wichtigste, Herr Schröder, was Sie über das Leben und über sich selber gelernt haben in den letzten 80 Jahren?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, man muss bei sich bleiben. Man muss davon überzeugt sein, dass man zwar Fehler macht, aber das, was man im Kern für richtig hält, dass man dazu steht, auch wenn es Ärger kostet oder auch Anfeindungen kostet. Das ist der Punkt. Dann braucht man, gerade wenn man in der Situation ist, auch angefeindet zu werden, Liebe. Meine Kinder mögen mich, lieben mich und meine Frau. Das reicht mir an Liebe. Und wenn man darüber hinaus bei Menschen, von denen man Zuneigung, Liebe oder so gar nicht erwarten sollte, wenn es da noch Respekt gibt für das, was man geleistet hat, bei allen Fehlern, die man gemacht hat, ja, was will man mehr im Leben? Ist doch eigentlich ganz einfach, wenn es nicht so schwierig wäre zu erreichen.
Herr Schröder, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich habe eigentlich nur noch eine kurze Fußnote, wobei wir eigentlich abgemacht haben, dass ich Sie darauf gar nicht ansprechen darf. Ich mache es jetzt trotzdem, weil wir bleiben hier unter uns. Ein ganz kurzer Punkt. Wer hat eigentlich diese Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt? Jetzt, wo wir mal so richtig im Vertrauen sprechen können, Herr Schröder.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich ahne es, weil es auch Auswirkungen hatte und weil es Erklärungen gegeben hat von maßgeblichen Politikern, die es wissen mussten, dass man das beenden will. In Gesprächen zwischen zwei Politikern. Er ist klug genug, das selber rauszufinden, deswegen sage ich.
Ich denke immer noch scharf nach, ja.
Ja, genau. Und das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn ich es wüsste oder definitiv erfahren könnte, dürfte ich nicht sagen, weil ich Vorsitzender des Verwaltungsrates immer noch bin und der Starjurist, der uns berät, hier im Publikum ist. Wenn ich ein Wort über Interna sagen würde, würde der dafür sorgen müssen, dass ich sofort entlassen würde.
Aber vielleicht ein letzter Punkt. Vielleicht dürfen Sie sagen, wenn Sie an jenem berühmten Februartag im Jahr 2022 in Washington als Bundeskanzler der Bundesrepublik neben Joe Biden gestanden wären und Joe Biden gesagt hätte, also wenn Putin eine Dummheit macht, nehmen wir diese Nord Stream Pipeline aus dem Spiel. Was hätten Sie ihm da vielleicht gesagt? Hätten Sie ihm auch einfach nur zugehört oder hätten Sie gesagt, du Joe?
Ich weiß nicht, ob einer zugehört hat, ohne was zu sagen, weiß ich nicht. Aber ich hätte ihm gesagt, lieber Freund, lass den Blödsinn.
Okay. Herr Schröder, Herr Bundeskanzler, ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich wollte eigentlich das Gespräch nur 90 Minuten machen, habe mir gesagt, zieh es nicht in die Länge. Ich habe immer noch ganz viele Fragen. Wir müssen eine Fortsetzung machen, Herr Schröder. Wir sind noch nicht am Endpunkt angelangt. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ich möchte Ihnen allen danken fürs Kommen heute Abend. Ich danke Ihnen auch für die Fragen, für die Zusendungen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, Ihnen noch einen Aperitif einzunehmen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Großer Applaus an Herrn Schröder. Merci vielmals und einen schönen Tag. Danke. Ja.